An Weihnachten geht es nicht um das teuerste Geschenk oder das größte Festmahl. An Weihnachten geht es um die Familie. Das ist Weihnachten pur. Verzichtet auf alles Unnötige, aber auf nichts, was euch wichtig ist. Denn das ist Europa. Versicherung pur. Und jetzt viel Spaß bei Fest und Flauschig wünscht euch Europa.
Ich würde mal sagen, Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Ja, das tun sie. Hey, schöner zweiter Advent, Olli. Ich wünsche dir was, du. Mensch, grüß dich erstmal.
Ich wünsche dir auch was. Mit Schrecken sehe ich gerade, dass mein Laptop nicht eingesteckt ist. Und während wir die Anmoderation machen, bin ich noch mit einer Hand jetzt schnell dabei, das Netzkabel reinzustecken. Herzlich willkommen, es ist Fest und Flauschig da. Ja. Es ist die große Sonntagssendung mit Böhmi Böhmermann und Olli Polli Schulz.
Ja, grüß dich erstmal, Olli. Grüß euch erstmal alle. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Olli Schulz macht sich bereit für eine längere Sendung. Es kann sein, dass wir heute die große Guinness Buch der Weltrekorde-Sendung machen. Der längste Podcast der Welt. Olli ist
wirklich
auf jeden Fall vorbereitet.
Da bin ich mir nicht so ganz sicher, so müde wie ich bin.
Ich bin auch super müde und ich muss sagen, ich habe eine harte Woche hinter mir und ich weiß gar nicht genau, warum es eine anstrengende Woche war. Ich fühle mich heute am Ende der Woche wirklich komplett ausgelaugt und kann gar nicht festmachen, warum eigentlich.
Ich kann es dir alles erklären, ich kann es sehen. Das kann ich dir in deinem käsigen, weißen, milchigen Gesicht absehen. Es ist das fehlende Sonnenlicht, es ist die Leidenschaft zum Leben. Es sind diese grauen, doch relativ monotonen Tage, die man vor sich hinschiebt, durch die man sich kämpft. Wenn dieses Jahr sinnbildlich, für mich ist dieses Jahr, kennst du das, wenn es richtig geschneit hat früher und 4-5 Tage Schnee lag und dann haben die Wagen diesen Schnee so grau gemacht und das waren so graue Matschberge nur noch, gar nicht mehr so Schnee. Und so fühlt sich das ganze Jahr an, wie so ein grauer Schneematschberg. Und so fühle ich mich jedenfalls die ganze Zeit und deswegen ist es sehr, sehr schwer, so leicht durch den Tag zu kommen.
Ich habe so eine Müdigkeit in mir, dass ich denke, die Knochen ziehen meinen Körper runter. Also als würde ich quasi Knochen spüren und als wären die Knochen irgendwie, also die Muskeln wollen theoretisch, aber die Knochen sagen, nee Freundchen, du bleibst liegen. So fühle ich mich den ganzen Tag, aber seit gestern schon. Und ich bin heute Morgen super früh aufgewacht, um 5 Uhr oder so, und konnte dann nicht mehr einschlafen, obwohl es gar keinen Grund gab, mich aufzuregen oder irgendwie unter Adrenalin zu stehen. Ich habe einfach von 5 bis 7 wach gelegen. Kann es sein, Olli, du bist ja jetzt ein paar Jahre älter als ich. Ist das Alter, was bei mir jetzt langsam anklopft? Diese morgendliche, man muss auf Klo, man kann nicht mehr einschlafen. Ich weiß noch, wie meine Oma mir erzählt hat, so vor 20 Jahren, ja Jan, als alter Mensch, da wacht man morgens früher auf. Und dann habe ich mich immer gewundert, wenn ich da geschlafen habe, warum ich morgens um 4 schon in der Küche stand, weil die einfach nicht mehr schlafen konnte. Ist das passiert das jetzt?
Ich glaube, da bist du noch ein bisschen zu jung für. Tatsächlich gibt es aber Schübe innerhalb verschiedener Lebensperioden, wo das einsetzt schon mal. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich kaum schlafen konnte oder morgens um 5 aufgewacht bin. Jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich morgens um 5 ins Bett gehe, weil ich einfach bis dahin einfach gar nicht müde werde. Das liegt daran, dass ich mit dieser Tageslichtlampe, mit der ich arbeite, die setze ich immer erst nachmittags ein und 1-2 Stunden ballert die mir in die Schnauze und danach bin ich dann relativ wach.
Wie so eine Blindschleiche im Terrarium mit so künstlichem Tageslicht, wo du einfach komplett so eine, oder wie auf Mars, so eine komplette Umwelt simulierst mit deiner scheiß Tageslichtlampe. Du bringst deinen Biorhythmus auseinander.
Das mache ich tatsächlich. Aber manchmal finde ich das auch geil, so in so einer Parallelwelt zu leben. So eine Parallelwelt, wie die Abushakas sie auch haben. Nur meine Parallelwelt ist deutlich und nicht krimineller. Da komme ich gerade drauf, weil ich eben gerade noch Klaas Häufer Umlauf gesehen habe bei Lanz in der Wiederholung. Der war nämlich da zu Gast
gestern. Klaas war bei
Lanz? Über die Parallelwelten.
Klaas war bei Lanz? Oder Klaas nee, Meyer-Heuer?
Klaas Meyer-Heuer natürlich, nicht Häufer-Umlauf. Klaas Meyer-Heuer war bei Lanz.
Ich dachte schon, wie Klaas Häufer-Umlauf war zum Thema Clan-Kriminalität.
Zum Thema. Warum nicht? Klaas ist Musiker, Klaas ist Schauspieler, Klaas ist Moderator. Warum sollte der nicht auch Experte werden für Clan-Kriminalität?
Ehrlich, oder für Klaas-Kriminalität.
Das würde mich nicht überraschen. Klaas traue ich das ohne weiteres zu, dass der innerhalb von 3 Monaten sich so ein Mindset aufbaut und so ein Typ wird, der ernst darüber redet, es ist ernst, die Clan-Kriminalität. Die Politik hat versagt, wir haben jahrelang weggesehen und jetzt wird's Zeit, na jedenfalls hat Klaas Heuer-Meyer das alles erzählt.
Ah, okay.
Mit starrem Blick, ich glaube, der ist sehr humorbefreit, aber wenn du dich jeden Tag, wenn das dein Steckenpferd ist, dein Hauptthema Clan-Kriminalität, da ist auch wenig mit so Gags zwischendurch dann irgendwann, glaube ich.
Ja, ich glaube, da lernst du auch diesen starren Blick, den man normalerweise, also den ich früher am Bahnhof Fegesack gelernt habe, als ich auf die 78 gewartet habe, da musste man immer diesen Blick lernen, zum einen, dass man nicht zu auffällig irgendwo hinguckt, als wäre man nicht beteiligt, aber schon die Lage um sich herum scannt, aber auch nicht zu unauffällig, dass man wieder durch seine Unauffälligkeit auffällt. Also musste man genauso, und dann, wenn man angeguckt wird oder nach Zigarette gefragt wird als 12-Jähriger oder nach Kleingeld, immer so gucken, als wäre man komplett Psycho. Als würde man wirklich, als wäre man völlig unzurechnungsfähig. Auch vielleicht so ein Speichelfädchen aus dem Mund rauslaufen lassen. Einfach weil die Oberarme es damals nicht gebracht haben, musste man mit Psychotricks bestehen. Und diesen Blick vielleicht Klaas Meyer-Heuer auch drauf. Wenn du da am Amtsgericht Moabit stehst, oder im Amtsgericht Tiergarten, meine ich, oder irgendwie wieder irgendwie Flair auflauerst, dann brauchst du eine Art von Schutz und einen Blick, um da durchzukommen. Ich habe gestern wieder so ein Spiegel-TV-Ding gesehen, wo jetzt Patrick Losenski geschlachtet wird von
der ehemals bekannte Rapper Flair.
Der ist immer noch sehr bekannt. Liebe Grüße. Und interessanterweise haben sie dann, weil der Beitrag für Flair alleine nicht genug hergegeben hat, am Ende es wieder geschafft, die Abu Shakas und Bushido mit einzuflechten. Und das nochmal irgendwie für die ganzen Muttis nochmal zu erklären, wie das denn da wirklich
ist. Ich glaube, Flair hat auch zum größten Teil Probleme wegen den beiden, oder? Der ist doch auch da jetzt irgendwie mit drin. Ich muss sagen, dass ich leider die Leidenschaft für das Gerichtsverfahren geht mir zu lange. Ich finde, die hätten nicht über 3 Staffeln gehen sollen. Das hätte man kurz und komprimiert in der Presse abarbeiten sollen, in so ein großes Tuabu. Inzwischen glaube ich auch nicht mehr, wenn Bushido jetzt mit der Netflix-Doku kommt, dass die Leute, keine Ahnung, wie es aufgemacht ist. Es wird jetzt alles so eine Sache werden. Wie weit kann man das alles noch vermarkten? Wie weit kann man seine eigenen Ruinen noch vermarkten und seine eigene leicht so blauäugig in die Kriminalität gegangene... Ja, wie lange geht das alles
noch? Das Geile ist bei dieser Bushido-Geschichte, ich weiß noch, wie das damals passiert ist, vor 8 Jahren oder sowas, als rauskam, dass er eine Vollmacht unterschrieben hat. Das ist jetzt schon, wir sind so lange in dem Podcast-Game drin, dass wir quasi den Anfang der Geschäftsbeziehung schon humorvoll begleitet haben, währenddessen. Ja. Und auch das Ende. Also wirklich wie so ein älteres Ehepaar, das die Beziehung von Kindern so, die wechselnden Beziehungen ihrer Kinder so mitbekommt. Stehen wir so an der Seitenlinie, ja, guck mal, jetzt hat er eine Vollmacht ausgeteilt. Ja, läuft ein bisschen schlecht. Jetzt haben sie gestritten. Wer hätte das kommen sehen?
Könnte sein, dass die sich bald zerstreiten. Hätte man damals vielleicht irgendwann schon denken können. Aber nun gut, auf alle Fälle habe ich mir das angeguckt und irgendwann ist das dann auch so bei aller Liebe auch für dieses Thema, dass man dann irgendwann so eine Ernsthaftigkeit da kriegt, weil das auch alles nicht so witzig ist, wenn man so denkt, dass das, ach, das ist auch, ich habe so mir meine Gedanken gemacht. So viele Menschen, die in Deutschland leben, die nicht aus Deutschland kommen, die hierher gezogen sind, die irgendwie versuchen, sich hier eine Existenz aufzubauen, die hier wirklich rechtschaffend arbeiten, die das auch alle scheiße finden. Dass das Thema wirklich versäumt wurde, anzugehen. Das hat er relativ deutlich erklärt. Das fand ich dann ganz gut und ganz aufschlussreich.
Aber glaubst du denn, dass Bushido jetzt am Ende ist? Also, weil du eben gerade sagtest, Karriereende, glaubst du denn wirklich, dass es so ist? Ich kann mir vorstellen, dass Bushido vielleicht, also das 2-3 Jahre dauert, dann ist er auch bei The Voice in irgendeiner Jury oder sowas. Das muss doch jetzt nicht alles gewesen sein. Ich glaube, der wird älter, der wird irgendwann wahrscheinlich auch mal den Sido-Schritt wagen, also ins breitere Entertainment gehen. Warum denn auch nicht?
Ich weiß nicht, ob die Leute da noch Bock drauf haben, wenn man auch die ganze Zeit, sag ich mal, alle, er hat ja auch jahrelang wirklich jedem irgendwie in die Schnauze gepisst mit seinem Rap und irgendwie versucht und hat sich da sehr glorifiziert damit und hat auch sehr stolz damit angegeben, dass er halt diesen Schutz hat und so. Und ich glaube, Leute merken sich sowas. Ich glaube, das war nicht der feinste Charakterzug, so lange sich in diesem Schutz von diesen Leuten, die wirklich hochkriminell sind, irgendwie sich geil zu fühlen. Das ist sowieso, dadurch ist Rap sowieso verloren. Ich finde, er hat damit eine frappierende Entscheidung getroffen, weil seitdem ist es ja wirklich so. Da gibt's auch genug Berichte drüber auf YouTube oder so. Das einfach die Hells Angels oder andere Gruppen da überall mit drin sind. Und das hat wenig damit zu tun, dass du irgendwie ein junger Rapper bist, wenn du dir gleich so einen Rücken suchen musst und gleich in so eine Welt kommst, anstatt irgendwie geil Musik zu machen und dich nur auf deine Karriere zu konzentrieren und vielleicht auch mal was anderes zu rappen, außer ich hab's hart auf der Straße.
Ja, naja, ich halte mich da komplett raus aus dem Rap-Game. Ich meine Rap-Karriere ist diese Woche, ich habe die beendet übrigens. Ich bin jetzt raus aus dem Rap. Ich habe einen.
Wer war das? Ich habe es gerade eben, bevor wir die Sendung gesehen haben, angefangen haben, habe ich es mir angeguckt. Es ist gerade rausgekommen vor 28 Minuten. Es ist der letzte Teil der Quadrophonie.
Polizistensohn ist ein fünfteiliges Projekt gewesen und war von vornherein auch so angelegt. Und das Ding ist, ich muss eine Sache mal ganz kurz sagen. Der Song heißt Bürgermeister. Ne? Und ich weiß, dass der Bürgermeister nicht Teil der Legislative ist. Aber in dem Song Ich hab Polizei wusste ich auch, dass ich nicht wirklich Polizei habe und dass auch das nicht jeder sagen kann. Und als der Song Recht kommt hieß, da wusste ich auch, dass Recht oft auch einfach gar nicht kommt. Ne? Also natürlich ist Bürgermeister einfach nur der Titel des Songs und das bedeutet nicht, dass der Bürgermeister Teil der Legislative ist. Wenn ich das jetzt noch irgendwo lese, wirklich ganz ehrlich, dann fange ich an, drunter zu kommentieren. Das macht mich leider wirklich rasend. Meine Güte, lasst euch doch mal ein auf ein lyrisches
Lass dich doch mal entführen.
Lass dich doch mal, weißt du, wirklich, da schraubst du da anderthalb Jahre in den fucking Text. Und das Erste, was die Idioten dann sagen, ist, ja, ich weiß, dass es nicht legislativ ist. Ich trinke jetzt noch ein Bier.
Das ist alles anstrengend. Jan, ich habe leider ganz schlechten Kontakt zu dir. Jetzt bist du komplett eingefroren.
Wie, ich hatte so schlechten Kontakt zu mir?
Ich sehe dich nur noch ganz schwach, ganz eingefroren. Es ist so, als wenn die Verbindung gleich ganz komplett abbrechen wird. Ich habe keine Ahnung.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Nee, das glaube ich nicht. Die Verbindung wird nicht abbrechen. Bist du noch da? Hörst du mich?
Ja, ich höre dich noch versetzt und so, aber wir kriegen das alles hin. Ich war eben gerade, bevor wir waren, bei einer großen deutschen Supermarktkette, von der ich jetzt nicht weit entfernt wohne.
Rewe, Edeka.
Aldi. Ich war bei Aldi. Bei mir ist ein großer, schöner Aldi und ich gehe gerne dahin, nicht um zu zeigen, dass ich down to earth bin, weil die geile Produkte haben. Zum Beispiel für 4,49 einen großen Becher belgische Pralinen, 16 verschiedene Sorten mit einem Beipackzettel, wo die Sorten alle erklärt werden. Und manche mit Alkohol, manche ohne. Belgische Pralinen sind ja bekannterweise die besten Pralinen der Welt.
Das können sie. Kinder angrabbeln und Pralinen.
Genau, und das haben die dann da und dann habe ich mir das gerade geholt und war auf dem Weg zu Aldi und ich habe ja letzte Woche erzählt von diesem alten Ehepaar, das ich hier getroffen habe, beziehungsweise die Frau, wo ich den Notarzt gerufen habe, habe ich viel Lob für bekommen, stand ich hier in der Sendung als guter Samariter da, obwohl ich auch sehr unsouverän irgendwie reagiert habe. Einige haben auch gesagt, dass wir das beste Rettungssystem haben und ich hätte Kritik geäußert, habe ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur erklären, wenn du mal Pech hast im Leben, ist der Rettungswagen oder sind alle gerade irgendwie beschäftigt und du musst mal länger warten. Das hat nichts damit zu tun, dass wir schlechtes Rettungssystem haben. Aber jetzt war heute genau die andere Seite. Ich wusste, wir machen heute Abend noch Sendung. Lauf zum Aldi. Und ich wohne in einer Gegend, wo viele soziale Einrichtungen sind. Behindertenheime, alles. Und es gibt einen Rollstuhlfahrer, der immer mit den Händen, kein Elektrorollstuhl, den Weg zum Aldi macht. Und immer, wenn einer vorbeigeht, fragt er, können Sie mich mal ein Stückchen gerade schieben? Und ich habe das schon 2-3 Mal gemacht. Aber ich wusste, wir haben heute Sendung. Und der Typ, und das kann man auch jetzt ruhig mal so sagen, ist auch ein bisschen fordernd in seiner Art. Der will dann auch, dass du durch den Aldi schiebst und so. Und ich habe es 1-2 Mal gemacht und das ist jetzt auch okay, aber ich hatte heute überhaupt keinen Bock drauf, weil wir die Sendung machen wollten. Und ich bin an ihm vorbeigegangen, ich habe hier Kopfhörer drin und er wieder, können Sie mir mal bitte helfen, mich zu schieben? Und ich so, nein, Alter, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, keinen Bock. Und gehe an ihm vorbei und ziehe vorbei, fühlte mich auch nur ganz kurz schlecht und denke, es ist auch mein gutes Recht als Bürger, mal Hilfe auszuschlagen, wenn man sie oft gegeben hat, so, ne? Und
ja, dann, ist die große ethische Frage, war das korrekt oder war es nicht korrekt? Also ich überlege gerade die ganze Zeit, wenn mich jemand auffordern würde im Rollstuhl, auch wenn ich ihn 2-3 Mal, war er dir unangenehm oder was?
Ich wollte einfach mich beeilen. Ich war einfach heute mal ein Busy Boy. Und es war einfach so, dass ich dachte, wir wollen die Sendung machen. Es ist Freitagabend, es ist schon sehr spät. Ich möchte nicht zu müde sein. Ich muss noch ein paar Sachen organisieren. Ich wusste, dass du wieder mit glühenden Kohlen hier sitzt und wieder mir schlechte Gefühle machst, wenn ich zu spät komme. Und ich hatte einfach keinen Bock, weil es war noch ein ganz schönes Stück. Und dann kam er irgendwann rein und hat mich auch echt ein bisschen streng angeguckt. Ich glaube, der hat mich gar nicht erkannt. Ich glaube, der erkennt auch nie einen, der ihn da schiebt. Ich glaube, er ist ein bisschen geistig beeinträchtigt. Ich helfe ihm auch gerne. Und heute war das einfach so, dass ich das nicht gemacht habe. Dann holt sich, dann stehe ich bei Aldi und dann, jetzt kommt die Geschichte, geht weiter. Und dann kaufe ich mir, es gibt gerade von Nordsee, ist jetzt keine Werbung, da so diese Fischbaguettes, hier Fischfilets, Backfisch.
Bei Aldi oder was? Aber Nordsee.
Bei Aldi von Nordsee Backfisch habe ich gedacht, Mensch, kaufst du dir mal einen 6er-Pack, 6 Backfische und kauf mir noch so tiefgefrorenes Baguette, dann kann ich mir morgen Backfisch den ganzen Tag machen. Backfisch im warmen Brötchen.
Von morgens bis abends. 5 Stück für den ganzen Tag.
Genau. Und ich bin inspiriert worden von einer Frau, einem jungen Mädchen oder einer jungen Dame, die das vor mir sich auch geholt hat und ihren Einkaufswagen packt. Mhm. Und die war mit einer Freundin da. Und ich fahre dann da so durch und irgendwann sehe ich, dass inzwischen auch der Rollstuhlfahrer im Aldi angekommen ist. Und auch in dem Gang ist. Also er hat mich ja da so angeguckt. Und dann schiebt er vorbei, er guckt immer in alle Wagen rein. Und dann guckt er in den Wagen, in den Einkaufswagen rein von den beiden Mädchen. Und die eine ist irgendwie weiter weg beim Wein und die andere steht da. Und dann meint sie, wo gibt's das denn zu der Frau? Und sie so, das gibt's da hinten irgendwie. Was kostet das? Und fragt die dann so. Und sie so, das kostet, ich weiß es jetzt nicht, 4,99 oder 3,59. Er so, ist ja auch egal, wie viel es kostet. Hauptsache, es schmeckt. Und Hauptsache, und sie hatte gerade ihr Handy in der Hand, sagt so, Hauptsache, man kann es mit dem Handy abbuchen, ne? Und geht so weiter. Und sie dreht sich so um mit dem Wagen und sagt zu ihrer Freundin, weil ich stand da genau dazwischen, lass mal abhauen hier, der Typ ist mega cringe. Und geht dann so weg. Und dann habe ich so gedacht, das ist so, manchmal ist man im Leben einfach kein, ich fand die Olle ungeil, ich fand mich aber auch ungeil, ich fand
ihn auch, aber auch ihn im Rollstuhl fand es aber auch ungeil, so ein kleines bisschen, muss man ehrlicherweise sagen.
Nein, dass er immer, dass ich auch so denke, ich würde lieber eine Spendenaktion machen, dass er einen elektrischen kriegt inzwischen. Das ist irgendwie aber vielleicht besser.
Es ist ja bei aber einigen Leuten,
ich weiß ja nicht, wo er wohnt, das ist ja auch gar nicht meine Idee Leuten, hier.
Die wollen auch gar keinen elektrischen Rollstuhl, ich weiß es noch aus dem Zivildienst, auch von der Zeit danach, und überhaupt, also muss man auch mal sagen, wenn man in ja, nee, komm, jetzt nicht so alle Kamellen von früher. Nee,
pass auf, aber auf alle Fälle.
Nein, doch, ich möchte mal eine Sache ganz kurz mal. Doch, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, das mal vielleicht zu sagen. Wenn man aus Zusammenhängen kommt, wo das Leben und auch die Arbeit mit Menschen mit Handicaps oft zu tun hat, wenn man es erstmal entweder mal selber gemacht hat oder aus Familien kommt, wo das zum Alltag gehört, dann hat man auch einen anderen Umgang damit als, keine Ahnung, so irgendwelche Lehrerkinder, die sich Filme ausleihen müssen, damit sie irgendwie Berührung haben
mit dieser fremden Welt. Oder körperlich beeinträchtigt.
Und es gibt tatsächlich eine Art von Umgang, der dann eben sehr auf Augenhöhe ist und der natürlich auch mit einschließt, dass man sich übereinander lustig macht. Genauso wie man irgendwie einfach von jemandem in der Fußgängerzone eine Schlag in den Nacken bekommt, wo man sagt, wir haben kennst du aus dem Zivildienst, ja, genau. Ich habe dich damals gefahren und dann hat man immer noch so ein. Also wenn ich im Fegesack zum Beispiel rumlaufe, ist es wirklich so, dass ich da, also wenn ich einmal durch die Fußgängerzone laufe, 2-3 Mal Leute treffe, die ich irgendwie noch vom Zivildienst kenne.
Ja, man erkennt die natürlich auch, weil die prägnant in Erinnerung geblieben sind durch hier irgendwas.
Ja, genau, und ich weiß noch, wie wir als Zivildienstleistende jeden Tag die gleichen Gehandicapten gefahren haben und die Touren abgefahren haben. Und irgendwann ist das wie so ein, du bist wie in einem Reisebus und du hast natürlich eine Beziehung zueinander. Und die haben sich über uns lustig gemacht, wir haben sie über sie lustig gemacht, aber das auch immer im gegenseitigen Einvernehmen. Und wenn du da jetzt von außen irgendwie immer drauf geguckt hast, hättest du wahrscheinlich gesagt, oh Gott, was ist denn das für ein Ton? Nee, aber das war schon echt eine coole Zeit und eigentlich auch echt so cool, dass man da nicht, glaube ich, falsch jetzt irgendwie eine falsche Zurückhaltung
braucht. Nein, finde ich auch. Aber was mir aufgefallen ist, wo wir schon bei dem Thema sind, finde ich, dass im normalen Stadtbild, im Erscheinungsbild, so Menschen, die behindert sind, geistig beeinträchtigt, körperlich oder irgendwie was haben, immer mehr aus dem Bild gedrängt worden sind. Geh mal durch Prenzlauer Berg oder Kreuzberg oder irgendwo auch in Berlin. Die wohnen alle in den uncoolen Gebieten, wo ich wohne, so in Lichterfelde Ost oder in Schmargendorf oder in Westend oder irgendwo, wo es halt sehr altbacken vielleicht ist, so 80er-Jahre-Gegend so. Aber früher war das für mich in meiner Kindheit auch noch in Hamburg, als ich, wenn ich beim Fußballtraining war oder wenn ich durch die Osterstraße gelaufen bin oder irgendwo ein Lok steht oder da waren immer auch eine Rolli-Gruppe oder man hat die einfach öfter gesehen, als man die noch
das
heute
sieht. Das habe ich mich auch schon gefragt. Liegt das daran, dass wir jetzt in Vierteln wohnen, die nicht so am Stadtrand liegen? Weil mir fällt es zum Beispiel auf, wenn ich in Bremen-Nord unterwegs bin oder also in Pulham ist es ehrlich gesagt auch so, dass da sehe ich total viele Gruppen und auch Werkstätten sind zum Beispiel im Kölner Umland, aber in der Innenstadt ist mir das eher seltener passiert beim Einkaufen.
Ja, und früher waren die auch voll viel in der Innenstadt. Die standen auch an der U-Bahn mal rum oder mit einem Anzeiger oder irgendwas.
Soll ich mal sagen, ich glaube,
was ich meine?
Aber weißt du, was das Licht geht? ÖPNV. Wir sind früher öfter mit Bus und Bahn gefahren. Ich glaube, das ist wirklich so, dass wenn du auf Busse und Bahn als Verkehrsmittel angewiesen bist, ist das was einfach mehr zu deinem Alltag gehört. Und je älter man wird, je mehr man auch dann nicht mehr. Entweder fährt man mit dem Fahrrad, weil man denkt, man wird fett und muss irgendwie sich bewegen. Oder man fährt mit dem Auto, weil man dann irgendwann 20 oder 25 ist und eben nicht mehr mit jedem Pups dann als Schüler mit der Bahn. Dann verschwindet das so ein bisschen auch aus dem Fokus vielleicht. Vielleicht liegt es auch daran.
Aber interessant ist, was ich aber grundsätzlich noch kurz mit dieser Geschichte auch sagen will, ist, es gibt halt immer Tage, an denen du punktest im Leben, in dem du irgendwie Bock hast, was zu machen. Und es gibt Tage, in dem du irgendwie auch mal versagst oder irgendwas nicht so ist, wie es dir ja gerade passt und so. Und das wollte ich gerade nur sagen. Bei beiden Sachen hat mich keiner gesehen. Weder letzte Woche, als ich mit dieser alten Frau nach Hause gegangen bin, Notarzt gerufen habe und ihren Mann ins Bett gehoben habe, außer heute, wo ich so genervt diesen Typen ignoriert habe. Und das ist halt, so, das ist mir da halt einfach aufgefallen. Das ist nun mal so. Man will immer ein guter Mensch sein. Man will immer versuchen, irgendwie auch was Gutes zu tun. Aber manchmal ist man das auch nicht. Und das darf man auch nicht immer so bewerten oder zu sich selber. Und wahrscheinlich ist auch dieses Mädchen, was da gerade mit 19 gesagt hat, der Typ ist voll cringe, einfach noch verklemmt gewesen. Ja. Und in so einer Welt. Und so ist es nun mal im Leben. Es ist nicht, es wäre schön, wenn es irgendwie manchmal harmonischer wäre oder so. Aber immer klappt das auch nicht. Ist vielleicht gerade.
Aber ist denn das Wort cringe? Ich bin ja auch in der Redaktion.
Das Wort cringe finde ich richtig dumm. Ich finde sowieso, das ist ja so eine Sache. Viele Sachen finden junge Leute an älteren Leuten dumm. Da gibt es jetzt so Sachen wie dieses Boomer oder hier Sisman oder sowas. Aber ich finde ganz viel, auch was junge Leute sagen, das ist schon voll unangenehm. Das Wort cringe oder wenn auch so Leute, die auch schon auf die 30 zugehen, immer noch so nice sagen.
Nice.
Ja, oder nice. Die auch schon eigentlich, oder auch viele sagen das auch in meinem Alter noch so Boomer, voll der Boomer oder voll, weil die auch Angst haben, dass man sie in die andere Kategorie stecken könnte.
Ja, ich glaube.
Und weißt du, was das Allerschlimmste ist, was mir aufgefallen ist? Und da, ich habe ja immer gesagt eigentlich, dass mir Dieter nur egal ist und auch diese ganze Diskussion um den egal ist. Aber seit ich das mitbekommen hat, wie er reagiert hat in dieser Sendung zu diesem Buch von der Frau, was weiß sie nicht über, du weißt ja dieses bestimmte Buch, was da rausgekommen ist. Ich weiß den Titel gar nicht so, aber was weiß sie nicht über Rassismus hören wollen? Da hat er ja echt ein Statement gemacht. Und das ist mega unsouverän. Und da merkst du, das Uncoolste, was du als alter Mann oder älterer Mensch machen kannst, ist einfach nicht auch Leuten, jungen Leuten Wut eingestehen oder irgendwas eingestehen, was du früher selber gemacht hast.
Und vor allem,
das ist, glaube ich, das Wichtige.
Wenn du so ein Statement raushaust, dann wenigstens das Buch lesen, über das du sprichst. Also wenigstens wissen, worüber du redest.
Ja.
Hast du das Interview gesehen von Jörg Thaddäus mit Maja Göpel?
Nein.
Im RBB, das habe ich mir letztens, ich weiß gar nicht warum, vorgestern Abend angeguckt. Und ich konnte danach wirklich, es war mir so unangenehm, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wie sie da sich erdrückt fühlte von dieser speckigen, Schwartenart. Das war fast, also das ging gar nicht. Es war nicht nur diese aggressive Ablehnung.
Wollte er was verteidigen? Auf
ja, genau. Er wollte, glaube ich, seinen Standpunkt verteidigen. Und er hat sich irgendwie um seinen SUV
betrogen. Was ist denn sein Standpunkt?
Er hat sich mal ein SUV gekauft, weil er mal da besser einsteigen kann, wenn man ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat. Und das fühlte er irgendwie bedroht, diese SUV-Art. Und da hat dann gesagt, ja, aber 1,1 Millionen Menschen, Frau Göpel, können ja nicht lügen. Warum kaufen denn so viele Menschen diesen SUV? Das kann ja dann doch nicht so falsch sein. Also allein schon die Grundannahme für dieses Argument ist so radikal furchtbar falsch gewesen, dass sich das kaum ausgehalten hat. Und er hat sie wirklich so sehr aufs Blut gereizt. Und du merkst es wirklich, wie sie fast aus ihrem Körper gesprungen und hätte ihm irgendwie wie so ein Schimpanse das Gesicht abgebissen. Weil das wirklich nicht, nee, ehrlich, ich habe wirklich auch ihre Wut, ihre völlig berechtigte Wut auch gespürt. Und ich fände es dann schön, wenn man sich hinterher rausredet bei einem verkackten Interview. Das sei eine Technik gewesen, um den Interviewgast aus der Reserve zu locken. Man kann aber einfach sagen, es war einfach ein scheiß Interview mit einem Moderator, der einfach die letzten 15 Jahre mal irgendwie nicht geguckt hat, was der Stand der Wissenschaft ist. Oder mal wenigstens in sich reingehört hat, ob alles, was er so seit Jahren für ewig wahr hält, eventuell vielleicht mal in Revision müsste.
Das war schon wirklich das Schlimme, wenn du im gewissen Alter bist und dann auf deinen Standpunkt beharrst, noch gar nicht mehr irgendwie. Ich glaube, das ist es, diese Borniertheit, die dir wirklich auch die
ganz kurz
Sachen treffen kann, dass du irgendwie immer denkst, das ist alles.
Machen wir uns nicht frei von. Das ist bei uns auch so. Und wir haben auch schon, wir haben schon Sendungen gehabt, wo ich immer gedacht habe, ey Olli, ganz ehrlich jetzt, das kannst du so nicht sagen. Und ich schwöre, es war andersrum auch schon so, wo du genervt warst, weil ich irgendwie auf der Arbeit irgendwas aufgeschnappt habe von irgendwelchen Leuten, die progressiver sind als ich und erstmal gedacht habe, ich probiere es jetzt auch mal aus, Olli damit zu provozieren. Und dann Olli so, fick dich, Alter. Du hast es nicht mal richtig.
Ja, aber das gleiche Schicksal wird ja den Leuten auch, die jetzt noch jung sind oder sich noch nicht zu der Gruppe, das wird ja alle eilen. Das ist ja immer nur mal, das ist der Lauf der Dinge, das ist der Wechsel der Zeit, das ist das, was du erleben musst, also was du für dich selber klären musst, wie weit du auch bereit bist, also Sachen zu sehen, die sich verändern und auch selber was zu verändern und auch dich nicht provozieren lassen von Leuten, die vielleicht auch, sage ich mal, einfach das benutzen, um einen zu provozieren und die selber gar nicht so eng rein mit sich sind. Das sind ja auch noch, viele Leute sind ja auch von denen, die ganz schnell irgendwie schwer, irgendwie scharf schießen und so. Von denen würde ich gerne selber das Leben sehen. Aber da eine Souveränität in der heutigen Zeit behalten und sich nicht ins Fernsehen, in deine Show stellen und dich über ein Buch zum Beispiel, weil dir der Titel nicht gefällt und du dich angegriffen fühlst, das ist einfach mega uncool und unsouverän.
Ja, es ist super unsouverän und es hält ja auch nicht. Also du kannst dich ja nicht du kannst ja nicht ignorieren, dass du irgendwann zu Ende bist und das, was du mal irgendwie an Freshness in die Welt gebracht hast oder an deinen eigenen Ansätzen, das ist irgendwann auserzählt. Und irgendwann bist du halt an einem Punkt, wo andere Leute die Wut haben, die du selber hattest vor 10 Jahren und auch die berechtigte Wut. Und das ist, aber das Schöne ist, wenn du dann älter bist und darüber nachdenkst, was passiert denn, wenn diese Forderungen oder ich sag mal, progressive Gedanken dann zumindest in Teilen Wirklichkeit werden? Man darf dann eben, glaube ich.
Werden sie ja auch zum Glück.
Man darf dann aber, glaube ich, nicht eitel oder dann beleidigt sein, dass das passiert, weil wenn man etwas fordert und gute Argumente auf seiner Seite hat, dann ist es möglich, dass das dann auch eintritt und dass man auch vielleicht Leute überzeugt, also man auch Leuten quasi zugestehen, sich zu ändern, gehört auch dazu und dann eben vielleicht, verzeihen muss man jetzt nicht sagen, aber zumindest sowas wie Einsicht bei anderen Leuten zulassen. Also wenn man selber dicke Bretter bohrt, ist man irgendwann durch. Und dann hat man irgendwann das Loch gebohrt. Ja, ist das
sehr
so?
Sehr gut gesagt, Herr Böhmermann.
Nee, aber wirklich, gesagt, du willst dicke Bretter bohren und irgendwann kommst du an der anderen Seite raus und dann musst du dich nicht wundern, dass aber mein Loch da drin ist. Sondern ist das erreicht, was du erreichen wolltest. Und dann gehst
dann
du
bist du einmal durch bis zum Äquator und dann auch noch weiter.
Nee, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, also es gibt viele Dinge, die sind festgefahren, die ändern sich sehr langsam. Es gibt aber viele Dinge, die sich bereits geändert haben. Und es gibt auch sehr viel Einsicht. Und ich glaube, die Leute, die so Positionen vertreten, wie der von dir angesprochene Kabarettist oder so Kulturredakteure, die denken, es ist eine geile Idee für den billigen Schocker, solche Leute in die Sendung zu holen, um irgendwie ein bisschen Restquote rauszukitzeln. Ich glaube, das ist ein Auslaufmodell und auch provozieren mit irgendwie, selbst konservative Politiker müssen irgendwann anerkennen, es gibt nun mal den Klimawandel, die Erde wird nun einfach immer wärmer, es nützt ja nun nichts. Ich würde auch gerne, dass es anders wäre, aber es ist ja nun leider nicht zu leugnende Realität. Und das,
ich sehe davon noch nichts.
Ja, aber weißt du noch, ich habe jetzt gerade lustigerweise gerade an vor 10 Jahren gedacht, als wir uns kennengelernt haben, da hatten wir den letzten großen Schneewinter in Deutschland. Also ich zumindest weiß noch, damals in Köln war wirklich 50 Zentimeter Schnee und ich bin durch die Stadt gelaufen, es war eine Woche lang richtig, richtig eisekalt. Das ist aber 10 Jahre her. Und ich habe
das ist voll krass. In meiner Kindheit gab es eigentlich
alle 2 Jahre einen ordentlichen Winter und man war fast enttäuscht, selbst in Bremen, wenn es nicht wenigstens ein bisschen geschneit hat. Und das hörte irgendwann, also als ich 15, 16 wurde, merkte man so, Weihnachten verlor an Bedeutung, aber auch Schnee war irgendwie nicht mehr so relevant, aber auch vielleicht, weil Schnee einfach nicht mehr so da war. Und jetzt ist das völlig, glaubt doch keiner mehr, dass jetzt noch bei uns in Mitteleuropa, hier in Deutschland, wo keine Berge sind, Schnee ist. Also warum? Nee, glaube ich nicht, dass es passiert.
Können wir gerne ein bisschen weiterquatschen noch über die Veränderung der Zeit. Heute in der großen philosophischen Ausgabe vom Fest und Flauschig.
Ja, weiß nicht, ob wir das dürfen. Ich, bei allem, was so populär philosophisch versucht wird, muss man immer Richard David Precht fragen. Und wir haben beide nicht die Haare dafür, um da mithalten zu können im Richard David Precht Game.
Der hat doch Extensions. Der hat doch eine ganz kurze Raspelfigur. Ich wollte was auf die Video- und Bumsi-Liste packen heute in unserer kleinen, süßen Sendung. Und zwar packe ich heute mal von der englischen Band Sleaford Mods einen neuen Song drauf. Der heißt Mourn Mindy, heißt der? Habe ich das richtig geschrieben? Mourn Mindy? Genau, ich gucke mal einmal ganz kurz nach und mache einmal hier mein Dings an, damit ich das auch alles überprüfen kann. Der Song heißt Mourn Mindy von Sleaford Mods und genau, mit Billy Normans auch noch dabei, keine Ahnung, mega geiler Beat, geil, ich liebe diesen englischen, britischen Akzent wahnsinnig und den Song packe ich auf die Liste.
Ich packe von dem berühmten Rapper Polizistensohn den Song Bürgermeister auf die Liste, einfach weil ich finde, es ist ein doper Track und ich finde, es ist einfach Hip-Hop-mäßig wirklich State of the Art.
Es ist auf alle Fälle fett und dramatisch produziert. Leute, ey, hast du das auch so? Hast du auch gestern das gesamte Instagram-Postfach mit diesen Jahresrückblicken?
Ja, bitte hört bitte auf mit diesen Jahresrückblicken.
Hört bitte auf damit. Ich weiß, wir sind auch dankbar. Wir lieben euch auch. Aber
ganz kurz. Wir lieben die Leute nicht alle. Viele Leute sind wirklich auch wirklich echt nervig. Nee, ganz ehrlich. Ich habe wirklich so viele nervige. Also ganz viele sind nett und so, aber einige sind auch echt ziemlich cringe.
Ja, manche sind echt cringe und haben echt haben kein stabiles Mindset. Und da muss man aufpassen. Ja, und dann ist es auch so, dass ich die ganze Zeit, ich habe auch momentan keine Zeit, ich muss ja meinen Adventskalender basteln, deswegen habe ich keine Underground-Musik-Tipps momentan.
Sag mal, ich habe gehört, du hast demnächst einen prominenten Gast in deinem Adventskalender. Einen prominenten, großen deutschen Prominenten. Ja.
Es kommen einige
ich verrate nichts, aber ich habe was gehört. Was gehört?
Ja, es ist ein Gast da. Der liest eine Geschichte, die ich hier mal gelesen habe in der Sendung. Oder ich habe dir mal erzählt vom Pike, dem Drogenhund.
Ja, weiß ich. Pike, der Drogenhund, ja.
Ja, das ist eine Geschichte, die kommt bald so. Aber jetzt hört ihr erstmal die Songs, macht schön mal, vielleicht mal Füße machen. Wir haben gleich noch ein bisschen Sendung. Ich habe auch einen Fußnagelknipser hier, Jan.
Ich habe Fußbalsam hier, da creme ich dahinter die gemachten Nägel schön ein. Mit dem Allgäuer Latschenkiefer, Fußbalsam. Warum haben wir eigentlich immer nur so Sponsoren, die irgendwie versuchen, hip zu sein? Warum haben wir nicht mal so ein schönes, gutes deutsches Volksunternehmen wie Allgäuer Latschenkiefer, die versuchen, weil wir sind die Sendung für Fußcreme. Fußbalsam, wenn wir, ich würde fast Geld bezahlen, dass die uns sponsern, wirklich.
Die Fest Sendung und Flauschig für Füße. Wird
präsentiert von Allgäuer Latschenkiefer. Fußbalsam. Wohltat für beanspruchte Füße. Ideal zur ganzheitlichen Fußpflege. Was ist denn ganzheitliche Fußpflege? Weiß ich nicht. Schmeckt aber lecker.
Würde ich gleich ein paar Sachen zur Fußpflege wirklich fragen.
Gut, das lieben die Leute. Ich habe mir vorgenommen, heute ein bisschen öfter noch ins Mikrofon zu rülpsen. Das kam letzte Woche gut an. Und ich muss
das sagen, lieben die Leute auch. Vor allem ganz schlimm, dass die meisten immer dachten, das ist bestimmt der Schulz, der das
macht. Nee, du knippst ja nur bei laufender Sendung die Fußnägel ab, dass die so
ins Mikrofon. Das mache ich jetzt auch gleich wirklich. Ich ziehe mir die Söckchen aus, bereite alles vor. Und was machst du mit den Fußnägeln, mit dem abgeschnittenen? Wo kommen die bei dir hin?
Die kommen neben den Parmesankäse für die nächste Lasagne, wenn die mit drauf.
Eine kleine Schale.
Für den nächsten Salat mit so Cashewkernen, so ein bisschen Granatapfel und Fußnägel. Einfach, wenn es ein bisschen nicht so langweilig ist im Salat.
Genau, und falls ihr gerade esst, guckt doch mal, ob da nicht ein Fußnägel auf dem Brot liegt. So, bis gleich.
Bis gleich bei Fest und Flauschig, hier am Sonntag bei Spotify. Das ist zweiter Advent, Freunde.
Genau, es ist Fest und Flauschig, die Sendung für Füße.
Ja.
Das ist der Titel der heutigen Sendung,
ist
oder?
Ist das so? Ja. Mal gucken, vielleicht wechselt das auch noch. Es wird die Marathonsendung heute, das kann ich schon verraten. Das wird eine Marathonsendung, ich spüre das. Ja, nee, ich spüre das. Noch denken wir, komm, heute machen wir nur 30 Minuten mit Ach und Krach und dann sprechen wir mit Dani von Spotify, ob er uns das ausnahmsweise durchgehen lässt.
Aber eine 3-Stunden-Sendung?
Nee, 30 Minuten. Aber ich habe das Gefühl, das wird heute eine lange Sendung. Ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, es kommt mal was. Ich kann auch erzählen von meinem Videodreh mit Haftbefehl. Soll ich?
Oh, du kannst alles mir erzählen. Ich habe auch noch ein paar heiße Stories für dich. Das gleich alles. Jetzt haben wir genug gelabert. Erstmal, jetzt ist Pause. Durchatmen, Füße hoch. Füße und Socken aus.
Ja, dann machen wir gleich zusammen die Füße bei Fest und Flauschig.
Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren. Da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Ja, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, liebe Bubble. Es ist der 6. Dezember, ist Nikolaus auch noch und zweiter Advent. Und es ist der Zeitpunkt gekommen, wo Olli Schulz jetzt sich die Fußnägel knipst. Wir sind schon lange, ich sehe das, ich möchte jetzt da nicht so genau hingucken, wir sind schon lange fest zusammen, Olli und ich. Und es ist jetzt wirklich die letzte Hülle fällt in der Beziehung. Es ist der Moment, wo man voneinander pupst, ist schon längst. Das haben wir schon hinter uns.
Ja, rülpst auch, aber jetzt werden die Fußnägel gezeigt. Wie schneidest du dir die Fußnägel? Mit einer Schere oder mit einem Knipser?
Ich lasse mir die schneiden, aber schon seit Jahren.
Wirklich?
Ich fahre mal ins teuerste Hotel der Stadt, je nachdem, wo ich gerade bin, und lasse mir die da schneiden. Und zwar nicht von irgendwem, sondern vom Hoteldirektor jedes Mal.
Und als du sie noch selber schneiden musstest, werden die von dem Hoteldirektor mit Knipser oder mit Schere geschnitten?
Mit den Zähnen.
Abgeknabbert. Riechst du manchmal noch dran, wenn du die abgeschnitten hast?
Nein, das mache ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt die weihnachtliche Stimmung unserer Hörerinnen und Hörer dadurch versauen sollen.
Ich tue es auch nicht, aber ich habe das mal gesehen bei jemandem.
Na, okay. Wollen wir über das tolle Geschenk reden, was du mir zugeschickt hast? Oder wollen wir da nicht drüber reden?
Eigentlich ist es ja eine Überraschung, aber du kriegst ja zwei Geschenke. Und ich dachte, das große Geschenk... Nee,
lass uns das aufbewahren. Das bewahren wir uns auch für den Weihnachtszirkus, der übrigens am 19. Dezember stattfinden wird. Das können wir schon mal sagen, ne?
Das können wir schon mal sagen. Kalle Schwensson hat uns auch eine Nachricht geschickt, dass es noch eine andere Promi-Seite gibt, wo er unter anderem Shoutouts raushaut. Ich habe den Namen aber vergessen. Aber das war ihm ganz wichtig. Da hat er extra nochmal für uns beide ein Statement aufgenommen. Ganz liebe Grüße an Kalle Schwensson, der auch ein Hamburger Urgestein. Ich und Kalle Schwensson haben uns in den 80er Jahren das Rotlichtviertel in Hamburg geteilt. Friedlich aufgeteilt.
Ah ja, okay. Es war wie in Ost und West aufgeteilt. Und der eine durfte nie zum anderen rein. Ne? Also es war wirklich hart.
Ja.
Wie heute mit
wir waren harte Rivalen. Ja. Wir haben uns harte Revierkämpfe. Aber inzwischen ist auch Gras über die Sache gewachsen. Und er hat irgendwann eingesehen, dass ich im Rotlichtbereich einfach eindeutig besser.
Ja, weil ich meine, du hast das größere Set an Werkzeugen. Du kannst im Rotlichtbereich nicht nur durch Gewalt punkten, was ja auch eine deiner, also ich würde sagen, von uns beiden bist du derjenige, der gewalterfahrener ist auf jeden Fall.
Das würde ich auch sagen.
Ja. Naja, ja, und, okay, aber ja, du hast gleich, wenn du mit Gewalt nicht weiterkommst, kannst du immer noch Herzen mit Musik brechen. Und das kann Kalle Schwensen eben nicht. Na, also, weißt du, so wie diese bulligen Typen, die da vorne stehen. Wenn du den richtigen Ton triffst, dann kullert da so eine alte Knastträne nochmal die Wange runter.
Stimmt, und dann, ich krieg die nämlich auch mit Gefühlen. Es war mal ein Rocker beim Konzert von mir, ich sag jetzt nicht wer, der einer Rockerbande auch angehörte. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie glorifizieren will oder so, aber da habe ich das Lied Koks und Nutten gespielt und der hat in der ersten Reihe geweint. Mm. Weil ihn das berührt hat. Ansage von Kalle Schwensson. Hier habe ich sie. Kalle Schwensson.
Was sagt er denn, Kalle Schwensson? Achso, wir haben.
Ich habe das.
Woher hat er das irgendwie mitbekommen? Hat er den Podcast gehört oder was ist? Wie kommt Kalle Schwensson darauf, dir eine Nachricht zu schreiben?
Das ist keine Nachricht an mich. Das hat er auf YouTube hochgestellt. War WeWave.com von Kalle Schwensson an Fehl. Mhm. Da gibt's noch mehr Promis und Stars aus der Unterwelt, die euch Shoutouts für 1500 Euro, 10-sekündige Shoutouts für 10, zum Beispiel auch die Abu Shabas, Rommel Abu Shaka, 10 Sekunden, 1500 Euro, kleine Videos.
Guck mal im Impressum, ob da irgendwie ein Spiegel-TV-Reporter mit beteiligt ist, bei der Betreiben der Seite. Ganz kurz, Herr Losensky, ich sag jetzt nichts. Okay, Herr Losensky, dann noch was anderes. Können Sie mal diese 10 Shoutouts hier...
Ich hab so schnell aufnehmen.
Flair, ich habe hier noch so ein zweites Projekt neben meiner Karriere bei Spiegel TV. Ich nehme von Gangster-Rappern Shoutouts auf und verkaufe die für 1500 Euro im Internet. Und zwar einmal eins für Janina, die grüßt ihre Mutter zum Geburtstag. Und
genau, Thorsten. Einmal für Fips.
Thorsten und Fips heiraten. Und für die beiden auch nochmal ganz kurz. Dankeschön. Ja, Thorsten und Fips heiraten ist jetzt Sendungstitel. Und da könnt ihr euch nämlich schön... Erstmal Gedanken machen, wie der entstanden ist. Jetzt wisst ihr es, ab diesem Moment wisst ihr es. Du, Olli,
darf ich kurz von meiner großen
Medienwoche erzählen? Ich habe nämlich eigentlich tatsächlich, letzte Woche haben wir aufgenommen am Tag, als ich mit Hafti im Studio war. Wir haben ganz lange zusammen gedreht in der größten Halle bei MMC in Köln-Ossendorf. Wir extra in die Stadt reingefahren. Das Köln-Ossendorf kennst du ja auch, ne? Dieses Studiogelände mit dem Einhorn. Mit den Flügeln. Und die haben wirklich zwei sehr beeindruckend große Hallen. Ich war das letzte Mal in so einer beeindruckend großen Halle bei einem Videodreh von Flo Mega. Das war so ein bisschen außerhalb in, ich glaube, Tegel. War so eine
Bremer altes, Junge, ne, Flo Mega?
Ist ein Bremer Junge, genau. Und ich habe bei so einem Musikvideo vor vielen Jahren mal mitgemacht als Conferencier, so als kleinen Gastauftritt. Weil Bremer kommen immer gut an und halt unterstützen sich natürlich gegenseitig. Deswegen lasse ich auch nie was auf Nico Santos kommen zum Beispiel und auf alle Leute, von denen ich weiß, dass sie aus Bremen kommen. Habe ich rausgefunden, ein Riesenstar in der Twitch-Szene soll wohl Lara Loft sein, eine Sprecherin und irgendwie auch irgendwie Sex-Maskottchen und so. Und die ist auch aus Bremen. Weiß nicht, was sie macht, aber
ganz grundsätzlich
immer gut. Und auch alle Leute, die sich im Dunstkreis von Bremern aufhalten. Also Bärbel Schäfer zum Beispiel, würde ich jede Interviewanfrage sofort blind zusagen, egal für was. Einfach, weil sie aus Bremen kommt. Oder wenn Jürgen Trittin irgendwas, eine politische Veranstaltung hat, wo ich irgendwie eine Rede halten soll. Kein Problem, ist aufs Gerd-Rolf-Gymnasium gegangen in Fegesack. Da ist man verbunden auf eine Art. So, was wollte ich sagen?
Die großen fünf Bremer. Finde ich ganz gut. Finde ich gut, dass du da so loyal bist. Ja, aber ist
es, kommen viele Leute aus Hamburg. Deswegen ist es bei dir wahrscheinlich nicht so speziell. Aber Bremer sind schon wirklich relativ wenige. Und die Leute, die aus Bremen kommen und so promimäßig unterwegs sind, kennen sich eigentlich auch alle irgendwie auf eine Art.
Ja, ich bin auch zu lange nicht mehr wirklich in Hamburg, anstatt dass die Stadt mir später mal ein Denkmal bauen wird. Außer natürlich, hast du gesehen, Übel und Gefährlich. Die haben gleich so eine Montage gemacht.
Letzte Woche, als wir gescherzt haben, dass du ein Mausoleum auf dem Übel und Gefährlich bekommst, wenn du eines Tages stirbst, direkt einen Tag später eine Fotomontage. Und ich glaube auch, die Baugenehmigung wurde parallel zur Fotomontage mitbeantragt. Das dauert ja in Hamburg immer so ein bisschen auf so einem alten
Bunker. Dauert 10 bis 20 Jahre. Bis dahin bin ich dann auch endlich tot.
Ich finde es übrigens eine interessante Vorstellung, dass man diesen dicken alten Luftschutzbunker aufbohrt, so wirklich so 6 Meter so ein Loch reinmacht und dann wirst du schön mit einbetoniert in so einer dicken 6 Meter Betondecke. Irgendwo ist der Olli Schulz drin. Und selbst in 50.000 Jahren kannst du da immer noch in so einem Betonblock ausgebuddelt werden. Der Mann, der Hamburger... Was, da kriegst du wie Ötzi, kriegst du dann so einen Spitznamen. Stell dir doch mal vor, ich habe letztens auf Phoenix oder sowas oder in irgendeiner Mediathek so eine Sendung über Moorleichen gesehen, die ja übrigens nicht ins Moor gegangen sind und dann da irgendwie vom Moor verschluckt wurden, sondern meistens wurden die einfach im Moor hingerichtet und das Moor hat dann die restliche Arbeit erledigt, da brauchte keiner mehr buddeln. Aber das Moor hat die meistens nicht
umgebracht. Scheiß tot, weil du ja ganz langsam ins Moor sickerst. Wir haben in der dritten Klasse Klassenausflug gemacht und dann waren wir im Museum und haben Moorleichen.
Nee, aber das ist eine Legende, dass die Leute ins Moor gegangen sind und dann da im Moor versunken sind. Das ist oft so gewesen, dass die meisten Moorleichen sind hingerichtete oder auch rituelle Menschenopfer. Die wurden dann getötet gerettet und im Moor abgelegt und das Moor hat die dann verschluckt. Die sind nicht vom Moor getötet worden. Aber wäre eine interessante Vorstellung, dass einer von uns beiden in 50, 60.000 Jahren von irgendeiner späteren Zivilisation gefunden wird und aufgrund von unseren Leichen werden dann Rückschlüsse zugelassen auf den Zustand unserer Zivilisation. Was muss man ehrlicherweise sagen, bei unseren körperlichen Verfassungen nicht gut aussieht.
Wenn die dich dann aufschneiden, sagen sie, die haben sich damals nur von Cola und Chips ernährt. Wenn sie deine Leiche finden, Jan.
Ja, ja, oder wenn,
super,
wenn
sie deine Leiche... Der Supervirologe im Jahre 2800 hat dann so, ja, wir haben vom Fernsehmoderator die Leiche gefunden, der bestand nur aus Chips und Cola.
Ja, und nee, nicht Fernsehmoderator, das können sie ja gar nicht festlegen, das ist ein Fernsehmoderator, das weiß man dann ja gar nicht. Es war wahrscheinlich ein Bärensammler. Das
wissen sie an deiner Mundform, wie du redest. Wie du redest.
Ja, vermutlich an einem Gebiss sieht man es ein Fernsehmoderator. Und bei dir werden sie sich wundern über die Füße. Das war damals wohl eine Zivilisation.
Ein Fußmodel. Der war wohl Fußmodel.
Das war damals die Menschen im Jahr ungefähr rund um die Jahrtausendwende im Jahr 2000. Die Menschen körperlich schwierig, aber sie hatten wunderschöne Füße.
Und sie haben sich drum gekümmert. Ganz weiche Haut noch. Der Rest des Körpers. Wir haben hier eine Leiche.
Der Fußkult 1,95 Meter.
Ja. Alles ist komplett verwest, nur die Füße sind wie neu. Die wurden so viel eigentlich. Ey, stell dir mal vor, meine Füße bleiben ewig so schön, wie sie jetzt sind.
Und durch so irgendwelchen Zufall, weil du aus Versehen irgendwie in der Dusche ausrutscht und die irgendwie dann eine halbe Nacht in irgendeiner Dose Red Bull hängen, die Füße. Und schwuppsiwupps werden die dann so einbalsamiert wie so ein Pharao.
In 200 Jahren wird mein Grab ausgegraben und dann hat irgendein YouTuber meine Füße und zeigt die nochmal in seiner Sendung. Sagt, ey, guck mal, sind die der Olli Schulz-Kowski-Typ, der hat so eine Füße noch hier, 200 Jahre später, weil die so gepflegt worden sind.
Meinst du, dass sie dann Schulz-Kowski sagen? Olli Schulz, ist das nicht der Typ von dem einen Einspieler von Zirkus Halligalli aus
Von dem einen Einspieler, genau.
Ey, das ist aber wirklich, ey, mal ohne Witz muss man vielleicht mal sagen, alle Leute, die jetzt gerade schon irgendwie, vielleicht sogar schon verstorben sind und eines Tages ausgebuddelt werden, das fand ich total krass, hast du diese Dokumentation gesehen? Vor 2-3 Wochen war das im Internet überall, also in einigen Ecken des Internets, Pompeji, diese vom Vesuv verschluckte Stadt in Italien.
Ja, ich war selber schon mal da.
Eine unfassbare Ausgrabungsstätte für alle Leute, die das nicht wissen, die es nicht im Lateinunterricht hatten. Der Vulkan ist ausgebrochen, ich glaube kurz nach der Jahrtausendwende, kurz nach Christi Geburt. Aber es war auf jeden Fall, es ist fast 2000 Jahre her. Da ist in Pompeji eine kleine Stadt am Fuße des Vesuvs von Lava und Asche und von giftigen Gasen die ganze Stadt überrollt worden und die Menschen sind einfach erstickt und wurden dann von Asche begraben und diese Asche ist dann irgendwie versteinert oder hat sich gesetzt und die Leichen sind aber verwest und in der Asche ist dann quasi die Menschen.
Doch, du hast recht, 79 nach Christus. Also
Jesus war gerade mal eine Generation tot. Die haben schon irgendwie angefangen, die Leute haben schon irgendwie angefangen, da eine Legende drumherum zu stricken. Und da ist der Vulkan ausgebrochen und die Menschen wurden von Asche begraben. Und ich dachte immer, das wäre so, die wurden von Asche begraben und sind dann versteinert. Das stimmt aber nicht. Die wurden von Asche bedeckt, dann sind die Leichen verwest.
Erstickt.
Dann gab es Hohlräume in dieser Asche. Also die Asche ist dann wie so Sand. Wie wenn man irgendwie Metallsachen abgießt oder Gipsformen macht, wurde alles von so einem Aschenregen zugedeckt und dann sind die Leichen in diesen Hohlräumen verwest und dann kommen die Wissenschaftler heute, kloppen die Erde auf und merken, oh fuck, hier ist ein Hohlraum und dann gießen die da Gips rein. Und zwar so viel, bis das Loch überläuft, dann spachteln sie ganz vorsichtig die Erde und die Asche drumherum aus und wenn man Glück hat, dann findet man da den Gipsabdruck eines Menschen, der quasi wie eine Statue zum Zeitpunkt seines Todes. Und es wurden vor zwei Wochen wurden zwei neue Gipsabdrücke angefertigt oder der Öffentlichkeit vorgestellt. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Zum einen ganz schrecklich, das ist ja der Moment des Todes. Wirklich, das war die letzte Sekunde des Lebens. Dann sind sie zugedeckt, also teilweise noch so mit Händen vor den Augen. Und das hieß wohl, ein römischer Bürgerlicher und sein Sklave, die zusammen in einem Raum lagen. Eine ganz furchtbar schrecklich zerkrümmte Leiche, aber eben 2000 Jahre alt. Und du siehst dann eben die Abdrücke des Gewandes, was sie anhatten. Die ganze Stadt ist wie so konserviert, wie im Vakuum verpackt.
Wenn du dahin fährst, du kannst am Vesuv längs laufen, das haben wir damals gemacht. Und du kannst da auch noch an alten Ursprungsorten dich hinsetzen. Und ich habe da gesessen eine Stunde. Und ich schwöre dir, nach einer Stunde habe ich gedacht, ich sehe die alten Römer da noch längs, oder beziehungsweise die alten Menschen da. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Und es ist eine tragische Geschichte. Damals, der Vesuv ist ja auch der, glaube ich, der Vulkan, der am längsten überfällig ist mit einem neuen Ausbruch. Seit irgendwie
aber bitte nicht mehr Jahren. 2020, das können wir uns dann, wenn der Virus, wenn Dr. Drosten und Co. den Virus besiegt haben und wir alle, dann kann bitte der Vesuv wieder ausbrechen. Jetzt nicht alles auf einmal. Erde, mal ganz ehrlich. Ob das in den letzten Jahren der Dinosaurier auch so war, dass erst irgendwie eine Pandemie kam und dann irgendwie, dann ist keine Ahnung, dann wurde T-Rex zum Präsident von Amerika gewählt, den keiner mochte. Ja,
dann haben die irgendwann im Strahl gekotzt, was kommt denn jetzt noch, haben die Dinosaurier sich gedacht. Eisregen, jetzt auch noch Eiszeit. Dann haben sie, oh,
das reicht jetzt aber langsam. Und dann kam so ein fetter Meteorit und hat ist einfach alles kaputt gemacht. Wer weiß? Wer weiß, ob, ja, da, ob da vielleicht, das weiß man ja heutzutage gar nicht mehr. Und ganz ehrlich, ich fand das meine interessante Theorie von, das habe ich mal im Internet gelesen, es kann auch sein, dass also komplett falsch ist, aber ich habe mal die Theorie von einem Wissenschaftler gelesen, dass die Dinosaurier schon so lange tot sind, dass wir, selbst wenn die Dinosaurier eine hochentwickelte Zivilisation gehabt hätten damals, also wenn das eben nicht irgendwelche Urviecher gewesen wären, die so röhrend durch irgendwelche Mangrovenwälder gestapft wären, wir würden es heutzutage anhand der Ausgrabungsfunde nicht bemerken. Also wenn die damals schon mit Taschenrechnern oder Mofas durch die Gegend gefahren sind, wären, würde man heute diese ganzen Dinger nicht mehr finden, sondern trotzdem die gleichen, man könnte nicht feststellen, man weiß nicht, ob die nicht eventuell eine Zivilisation hatten.
Also ob die nicht auch schon eigene kleine Läden hätten und so eine,
ja,
Sache.
Ob die nicht, keine Ahnung, ob die nicht auch Smartphones an irgendwelchen Bändern um die Hälse gehalten oder irgendwelche Rollerblades oder Leimroller, ob die damit schon irgendwie durch asphaltierte Straßen gefahren, weil das ist so viele Milliarden Jahre her oder Millionen Jahre her, dass da einfach nichts mehr von über ist. Und eines Tages...
Ja, und dass vielleicht die alten Dinos der jungen Generation gesagt haben, als wir noch junge Dinos waren, da haben wir noch im Dreck gespielt, da waren wir noch den ganzen Tag draußen, da gab es noch kein Handy, da gab es noch keinen Bus, da mussten wir den Weg nach Hause alleine finden. Ja. So Boomer-Dinos.
Ja, und ob das nämlich irgendwann vielleicht anfing, ein bisschen zu kippen mit der Erde, als die Dinos sich keine Gedanken mehr darüber gemacht haben, dass sie die Natur nicht ewig ausbeuten können, und dann fing irgendwann die jungen Dinos an, die alten irgendwie mit so Wörtern wie cringe zu nerven, und das, ja, dann, ja, und dann hat sich irgendwann das Universum gedacht, so fuck it, jetzt reicht's mir hier, ich mache hier mal einen Deckel drauf, und dann ist da so ein Meteorit eingeschlagen, und da war nämlich Ende im Gelände mit den Dinosauriern. So, und da können sich die jungen Leute mal Gedanken darüber machen, wenn sie das Alter nämlich nicht schätzen. Und die alten Leute können sich darüber auch mal Gedanken machen, wenn sie nicht auf die jungen Leute und ihre Wut hören. So, guck.
Siehste? Guck. Und alles könnte so einfach sein, ja, wenn man das einfach mit so einer einfachen Dino-Sprache erklären würde, wie du das gerade für alle,
ja, gemacht hast. Ja, und ich glaube, ganz ehrlich, ich habe in den letzten Jahren schon so viele Dinge erlebt. Ich glaube jetzt nicht an Übernatürliches, ne? Aber ich glaube, wenn viele Gehirne zusammengeschaltet sind, wir sind so ein bisschen wie so kleine Mikrocomputer. Wir sind so vernetzte Intelligenz, glaube ich. Halt, das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass wir alle irgendwie miteinander verbunden sind. Und manchmal merkt man das auch. Und wenn da irgendwie was im Ungleichgewicht ist, dann tritt irgendwie ein Innenminister oder wird ein Innenminister entlassen in Sachsen-Anhalt. Und dann, hoffentlich reicht das dann. Und ansonsten kommt irgendwann ein Meteorit. Glaube ich wirklich dran, ehrlich.
Dieser Weg, ja, wird kein leichter sein. Ich finde, das ist auch unwürdig, durch Meteoriten jetzt irgendwie diesen, dann lieber, nee, obwohl, das wäre vielleicht noch das der schnellste Weg. Aber darüber will ich gar nicht weiter nachdenken. Was mir aufgefallen ist, Jan, worüber ich mit dir reden wollte, es hat mich ein bisschen deprimiert. Ich will gar nicht über meinen Adventskalender groß reden, aber mir haben viele Leute geschrieben, ey, ist voll cool und so, aber mir fällt es voll schwer, das irgendwie zuzuhören. Also ich kann dir da irgendwie nicht immer folgen. Und das ist generell eine Sache, die einem mir echt aufgefallen ist bei Leuten. Es fällt immer mehr Leuten wahnsinnig schwer, sich zu konzentrieren. Ich war vor 2 Jahren in der Schaubühne mit einer Freundin und wir gucken ein Stück und die sagt, die letzte Dreiviertelstunde habe ich gar nicht mitbekommen, ich war im Gedanken ganz woanders. Und das hat mich so deprimiert. Und ich glaube, wenn es wirklich eine Sache gibt, die ich jetzt als alter weißer Cis-Mann sagen kann, die Konzentration sich Sachen, das geht jetzt gar nicht um meine Sache, sondern generell, das ist eine Sache, die du auch wieder lernen musst. Und jetzt ist gerade die richtige Zeit, ein Buch zu lesen oder irgendeine Scheiße zu machen, an der du dich fesselst. Konzentrieren ist, können ganz viele Leute nicht mehr. Kannst du dich noch hinsetzen und wirklich bewusst eine Sache verfolgen, also ohne dein Handy dabei?
Also Buchlesen
ist auch gar nicht so kritisch. Ich habe mich ja auch dabei.
Ich weiß, was du meinst. Früher war das wirklich so, nee, das stimmt auch nicht. Also wenn ich früher, als es noch Videotheken gab, wo man hingehen musste und sich ein Video ausleihen musste, also wo quasi der Entertainment-Abend immer mit einem Spaziergang verbunden war, also allein das schon hat einen ja mehr konzentriert, dann war man drin, hat sich ein Video ausgeliehen und selbst wenn ich einen scheiß Film ausgeliehen habe, habe ich den auch früher schon ausgemacht. Heute würde ich den Film laufen lassen, aber würde dabei aufs Handy gucken und irgendwann dann eine halbe Stunde später ausmachen.
Richtig. Das habe ich früher auch schon gemacht. Das ist ein sehr gutes Bild. Aber grundsätzlich die Kunst, sich auf etwas einzulassen, das ist auch so, dadurch, dass wir momentan kein Theater, keine Konzerte, all das nicht haben, wenn das erstmal wieder irgendwann losgeht und die ersten Open Airs sind und so, dann werden die Leute da wahrscheinlich wie aufgepeitscht rumlaufen und sich darüber erfreuen, dass da Menschen sind, dass man denkt, okay, jetzt gucke ich auch mal ein bisschen die Songs und so. Ich weiß nicht, wie das alles wird. Ich finde das interessant. Ich kann das noch nicht einschätzen, ob das ein immer weiteres Muster ist, dass wir einfach dadurch, dass alles so schnell zu erreichen ist durchs Handy und Informationen so schnell da sind, dass man sich auf Sachen nicht mehr einlassen kann und dass dadurch vielleicht auch Sachen verschwinden. Es wird ja auch Musik inzwischen so konzipiert, dass diese ganzen Hip-Hop-Songs gehen nicht länger als 2:20, weil man herausgefunden hat, dass ab da irgendwie kein Interesse mehr besteht oder man die Kids das Lied wieder von vorne klicken und man dadurch neue Klickzahlen kriegt. Generell die Lieder nach dem zweiten Refrain oder so gar nicht erst noch ein C-Teil.
Aber das Ding ist, bei solchen Phänomenen, dass man anfängt, auf einmal so Marktforschungsraster auf Kunst zu legen, das macht alles Sinn, wenn man Klicks generieren möchte. Aber das führt dazu, dass Kunst, die wirklich aus dem Herzen kommt, also die wirklich so gemeint ist, wo es nicht darum geht, dass es leicht zu konsumieren ist, verdrängt wird und sich andere Orte sucht, die dann wieder eingeholt werden von irgendeiner komischen Kapitalisierungsindustrie. Das war beim Formatradio genauso. Ich habe vor 15 Jahren im Sendesaal von Radio Bremen gesessen und da gab es alle halbe Jahre immer den großen Musiktest der Musikredaktion von Bremen 4. Das wird immer noch gemacht bei den meisten Formatradios, wird die Musik, die in der Heavy Rotation ist, wird getestet anhand von irgendeiner Peer Group, die sitzt dann da und muss bewerten, wie die Musik ist. Und es ist irgendwie nachvollziehbar, warum man das macht, weil das Programm muss durchhörbar sein. Das verdrängt aber zum Beispiel aus dem Radio menschliche und menschengemachte Inhalte. Leute, die was zu erzählen haben oder die glauben, dass Radio eben nicht nur Musik ist, die man einfach mal so runterleiern kann, die nicht stören soll, sondern die irgendwas bedeutet, die mit Geschichten verbunden ist, die sind irgendwann weggegangen vom Radio und die sind auf einmal dann zum Beispiel bei Spotify gelandet. Und jetzt beginnt das, was mit dem Formatradio passiert ist, auf einmal auch bei Spotify. Und Daniel Eck, der Chef von Spotify, sagt dann den Künstlern, ja mach doch einfach, haut doch einfach nicht immer nur Alben raus, sondern veröffentlicht doch einfach regelmäßig Musik. Aber so funktioniert halt Kunst nicht. Wenn du eine Idee hast, dann hast du eine Idee und dann bringst du das raus und du kannst dich dann nicht irgendwelcher marktwirtschaftlichen Verwertung unterwerfen, damit das besser geklickt wird. Also was ist denn das dann, ne, was ist,
meinst du, Spotify ruft bei mir an, wenn auf meiner nächsten Platte ein Lied 5 Minuten ist und sagt, dann mach mal kürzer.
Nee, also selbst von...
Nimm mal den Mittelteil raus.
Kennst du die Geschichte von Bohemian Rhapsody, dass das irgendwie abgelehnt wurde und alle Plattenfirmen-Bosse gesagt haben, es wird ein Fick dich, alter Freddie Mercury, hau ab mit dem Scheiß-Song, das will keiner hören, das ist schwule Rumgejaule mit der Oper und sowas, mach doch mal Rockmusik für echte Männer. Und dann hat er das Ding halt durchgedrückt und hat gesagt, entweder das oder gar nicht, und ist natürlich ein Superhit geworden. Und Leute, die in so Rastern denken und die immer nur gucken auf Verwertbarkeit, das sind nicht die besten Ansprechpartner für progressive Kunst oder für irgendwie, dass mal was passiert oder sich Dinge verändern oder dass Grenzen überschritten werden, die vielleicht dann Neues möglich machen. Das sind immer nur Leute, die auf Safety gehen und die wissen, was verwertet wird. Und das ist das der Prozess, der beim Formatradio vor 15 Jahren alle genervt hat, der wird irgendwann auch im Streaming eintreten oder ist vielleicht schon eingetreten. Also, dass Leute jetzt irgendwie auf Platz 1 der Streaming-Charts sitzen, wo man weiß, dass die irgendwelche Algorithmus-Manipulationen machen oder irgendwelche kleinen doofen Jungs in der Provinz kaufen, deren 7 Spotify-Rechner laufen, damit die irgendwie nach oben gefickt werden in den Charts. Das hat ja auch nichts mit Qualität von Musik zu tun oder mit Message oder mit irgendwie, was dahinter steckt.
Es geht nur darum, dass man ganz weit oben ist und dann irgendwie in der Insta-Story sagen kann, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind ganz nach oben gekommen.
Genauso wie das mit Preisen ist zum Beispiel. Es nützt dir nichts, Preise zu gewinnen, wenn du scheiß Arbeit machst am Ende oder wenn du denkst, wenn du einen Preis gewonnen hast, kannst du aufhören zu arbeiten. So läuft das einfach nicht. Das ist halt, es muss entweder aus dir selber kommen oder es kommt halt gar nicht. So, oder du fängst halt an, dich selbst zu reproduzieren. Das, was ich halt irgendwann auch okay finde, also ich glaube, wenn Pablo Picasso irgendwann geschnallt hat, was geil irgendwie zu verkaufen ist, dann hat er halt irgendwann sich darauf beschränkt, irgendwelche komischen Bilder zu malen, wo er wusste, er kriegt die halt vertickt und hat den Rest des Tages rumgevögelt oder sowas. Aber ich glaube, solange du was künstlerisch was willst, ist das immer schlecht zu gucken, darauf zu schauen, wie das irgendwie klickt oder ob das irgendwem gefällt oder nicht. Ich glaube, dass gute Sachen setzen sich durch und die guten Sachen sind vor allen Dingen überraschend.
Das sehe ich ganz genauso. Ja, es ist halt immer alles, es dauert alles seine Zeit. Gesellschaftliche Veränderungen dauern Zeit und auch gewisse Sachen an Kunst zu anerkennen oder zu merken, dass das irgendwie ein großer Wurf ist. Manchmal ist die Zeit nicht dafür reif, manchmal braucht die Welt. Schau dir an, das Buch Moby Dick, als das rausgekommen ist von Hermann, wie hieß er, Melville, glaube ich, da haben die Leute gesagt, Alter, was für ein Scheißbuch, was für ein langes, ungeiles Buch. Und danach war das einer der größten literarischen Klassiker. Er hat es leider nicht mitbekommen, weil er tot war. Mhm. Aber das ist auch ein ganz anderes Beispiel jetzt vielleicht. Was ich dich gerade noch fragen wollte, hast du dir angeguckt, ich habe es dir als Link geschickt, Fritz Teufel, RAF.
Habe ich gesehen.
Günther Jauch, 1988, ein ganz legendärer Auftritt. Günther Jauch hat damals noch die Sendung Na sowas moderiert, glaube ich, nachdem...
Nee, das war nicht... War das Na sowas, hieß die Sendung?
Oder Nasiste, das hieß dann so ähnlich.
Oder war das live aus dem Schlachthof? Ich glaube, Nasiste und Na sowas war Thomas Gottschalk. Da hast du mir aber auch was geschickt.
Thomas Fritz Teufel habe ich dir geschickt.
Nee, aber war das Thomas Gottschalk? Nee, es war Günther Jauch, aber du hast, ich habe auch was mit Thomas Gottschalk gesehen. Ich weiß aber nicht, ob du mir das geschickt hast.
Na, auf alle Fälle ist das, falls ihr das noch nicht gesehen habt, Fritz Teufel, Günther Jauch im Gespräch 1980 mit Fritz Teufel, der damals auch schon, glaube ich, harter Trinker und auch, ich weiß nicht, er ist relativ früh gestorben und er sagt, aber er hat so einen nihilistischen Auftritt dahingelegt und Günther Jauch weiß auch gar nicht, was er so richtig machen soll. Ich finde auch, dass Günther Jauch so, als er noch jung war, war der total bieder. Heute ist das so sympathisch, dass der so steif ist. Aber als der noch jung war, es gibt auch so ein Interview mit ihm, mit Helge Schneider, wo der einfach nicht begreift, was für ein geiler Künstler das ist und ihn wie so einen Idioten dastehen lässt. Günther Jauch musste erst so alt werden, um die Spießigkeit, die er früher schon hatte, heute hat, auch so cool zu verkaufen, weil der ist mir unheimlich sympathisch. Aber damals wirkte der einfach wie der 19-jährige Cringe-Boomer, wie heute die jungen Leute sagen würden.
Nee, also ich habe mich echt erschrocken, wie wahnsinnig reaktionär und irgendwie so vom Programmdirektor des Bayerischen Rundfunks gepeitscht, der irgendwie wirkte. Also so, der hat wirklich den ganzen öffentlich-rechtlichen Sender mitgedacht, mit jeder Frage. Und in diesem Interview mit Fritz Teufel riecht man an, dass da vorher irgendwie richtig sorgenvolle Redakteure auf Günther Jauch eingeredet haben, dass er ja nicht den zu viel ausreden, wenn der dir irgendwie von der Kette geht, dann fang den wieder ein. Das hört man die ganze Zeit bei Günther Jauch irgendwie im Hinterkopf, so unsichtbar. Ich fand's
schönes Dokument, guckt euch das mal an, Fritz Teufel im Gespräch mit Günther. Und dann wird er am Ende gefragt, glauben Sie noch irgendwas, Herr Teufel? Fritz Teufel sagt, ich glaube an Karel Gott, weil Karel Gott irgendwie auftreten sollte. Und sagt, der kommt heute aber gar nicht. Und dann meint, Karel Gott kommt nicht. Und ist total irgendwie angepisst, weil er sich so gefreut hat. Es ist wirklich, und dann habe ich noch einen Tipp für dich, Jan. Es gibt eine wahnsinnig gute WDR-Doku. Haben auch schon 1 Million Leute gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch empfehlen muss. Die Millionendiebe der Metro. Es ist eine fantastische Doku über ein homosexuelles Pärchen, das einen Millionen-Coup gemacht hat und wahnsinnig viel Geld geklaut haben. Die beiden Hauptprotagonisten, wahnsinnig sympathisch. Der eine wirkt ein bisschen wie Udo Walz. Und diese gesamte Story, es ist einfach eine ganz tolle Dokumentation. Warte mal, der Millionen-Coup die Millionendiebe der Metro. Ich will da gar nicht so viel erzählen. Schaut euch das an. Das ist wieder eine von diesen Dokus, die man sehr, sehr genießen kann. Ist auch was für dich.
Ah, okay. Da schaue ich mir heute an.
Und die beiden Typen sind einfach so cool, die das alles, wie die das in die Wege geleitet haben und wie die ihren Deal gemacht haben und was für ein Leben die auch gelebt haben. Es gibt diese Art von Verbrecher und das hat nichts mit der Herkunft zu tun oder sonst was, sondern irgendwie mit dem Charakter, wo du dann denkst, ja, scheiße, dass sie dich dann doch noch gekriegt haben.
Ich soll dich schön grüßen von Aykut, von Haftbefehl. Wir haben zusammen gedreht.
Oh, danke.
Ganz liebe Grüße und wir haben uns wirklich 10 Minuten darüber unterhalten, dass du irgendwie mit ihm zusammen beim Friseur warst und er hat auch in Erinnerung, dass du damals wirklich dann danach vernünftig ausgesehen hast und vorher warst du eher so Singer-Songwriter-mäßig. Es war ein super Dreh, ich habe das eben nur kurz angerissen, wir waren bei MMC in dieser riesigen Halle und es war wirklich eine sehr angenehme Begegnung. Er hat mich irgendwie kurz, war auf dem Sprung nach Istanbul, er ist dann danach nach Düsseldorf gefahren, ich habe mich auch vorher jetzt so ein bisschen in die Instagram-Welt von Hafti irgendwie eingearbeitet und er fährt immer in irgendwelche Geschäfte, völlig unangekündigt und sagt dann, das ist das geilste Geschäft, was er jemals irgendwie gesehen hat. Und dann kommen, werden die Geschäfte hinterher überrannt, immer so leicht eingeschüchterte irgendwie Dönerladenbesitzer oder irgendwie Cargo-Hosen-Shops und so, die dann irgendwie das Geschäft ihres Lebens machen danach. Er war auf dem Sprung in die Türkei und hat mich dann so 2, 3 Erdogan-Fragen noch, wir standen beide auf dem Polizeiauto, immer noch original auch 1 Stunde lang. Das war so ein bisschen bizarr.
Wie sieht der Smalltalk zwischen dir und Haftbefehl aus?
Ja, wir haben uns eigentlich hauptsächlich über die Türkei unterhalten. Da habe ich ihm gesagt, ja, tut mir leid, Hafti, ich habe Ärger mit Justiz und so. Ich kann halt nicht in die Türkei einreisen. Und er hat halt freute sich auf 6 Tage Türkei. Und ich dachte so, ja, ey, sorry, du bist halt hier vielleicht, aber ich bin da in der Türkei nicht so gern gesehen.
Aykut, soll ich mal mitnehmen?
Ja, weiß ich nicht, ob der da mich da bewahren kann, da irgendwie, dass die Handschellen klicken haben und ich da erstmal für 8 Jahre ins Hochsicherheitsgefängnis in Untersuchungshaft, bis alle irgendwie Witze nochmal durchgescannt werden. Ich glaube, das ist erstmal nix. Aber war auf jeden Fall sehr nett und war wirklich ganz entspannt und das ist vor allem ein Riesenbrocken, Alter. Ich dachte, ich habe mich richtig erschrocken.
Der ist größer als wir beide und wir sind schon groß.
Nee, der ist 2 Meter groß und ich hab wirklich, es gibt ja nicht so viele Leute, wo ich hochgucke. Also du, bei dir immer so leicht. Bist du 2 Zentimeter, 3 Zentimeter größer als ich?
Nicht viel, nur wenn ich High Heels trage, deutlich.
Und er war schon deutlich größer und auch echt ein ganz schöner Brocken. Also ich gar nicht gedacht. Ist ein
Kavenzmann.
Ja, ist echt. Und war wirklich lustig, wie wir da vor allem auf diesem fucking Polizeiauto drauf standen. Und es ist gar nicht so einfach, wie man auf so ein scheiß Polizeiauto draufkommt. Also ich hätte gedacht, man hüpft da einfacher rauf und wenn man dann da oben drauf steht, er ist ja nur 1,50 hoch oder vielleicht 1,80 oder so. Es ist trotzdem irgendwie scheiße komisch fühlt sich das an. Und das ist auch sehr eng. Wir standen auch sehr eng aneinander in unserer
Montur. Ja, aber es ist auch irgendwie auch immer so geil, dass so Leute, wo man auch so, ihr hattet ja, glaube ich, auch mal so ein bisschen, was heißt Beef?
Nee, oder nicht Beef.
Nicht so, wo, nee, aber dass man dann auf einmal, wenn man sich dann so trifft oder so, du hast ja auch mal irgendwann Flair getroffen und man urteilt ja auch und man findet vieles nicht geil, was manche Leute machen. Aber wenn man sich trifft, ist da doch immer eine gewisse Höflichkeit und Respekt bis jetzt vorhanden. Außer bei einer Person, aber den muss ich nicht wieder erwähnen. Ansonsten habe ich da eigentlich auch immer so die Erfahrung gemacht, dass die dann alle doch Laidbacks, aber mit Haftbefehl, da war ich mir sowieso sicher, dass das
irgendwie. Nee, das war, glaube ich, ganz nett und habe ich auch schon mal, glaube ich, erzählt, dass die als damals irgendwie 2015, das war ja wirklich echt ein Zufall, als wir dieses Polizistensohn da Ding rausgebracht haben und dann zwei Wochen später er mit Copkiller kam und es irgendwie so wirkte, als würde er jetzt irgendwie die Parodie versuchen irgendwie
anzugreifen. Ja, das war Bad Timing, ganz einfach. Und dazu muss man sagen, es hätte mich als Haftbefehl schon gewurmt, weil der größte, also den meisten Style, den du aneignest dir in deinen Songs, ist ja wirklich der Haftbefehl-Rap. Ah. Der ja auch meiner Meinung von allen Gangster, Hip-Hop und auch mit Migrationshintergrund und all diesen Sachen, hat er einfach immer noch so das Trademark, diese Art, wie der so rappt, wie dieses abgehackte.
Finde ich auch. Und ich finde, das war damals, ist ja keine Parodie, sondern ist eher so eine Anlehnung und irgendwie eine Form. Und das war damals schon, weil es damals so abging, gab es damals diese komische Red Bull Clash Challenge, wo irgendwie Sido gegen Haftbefehl aufgetreten sind. Und das Lustige war, die haben damals beide angefragt, ob ich bei denen auftreten möchte.
Ja, und letztendlich bin ich aufgetreten bei Haftbefehl.
Wirklich?
Gegen Sido. Ja. Ich bin aufgetreten.
Wirklich? Das wusste ich doch gar
nicht, glaube ich, oder? In Essen in der Halle. Ich bin da aufgetreten, ich war dann da. Und eigentlich war der Abend richtig lustig und gut. Und dann hat Sido so einen Typen raufgeholt, den ich vorher nicht kannte, irgendwie Lars Limited.
Bürger Lars Dietrich.
Nee, Lars Limited Lars oder so heißt der. Und der hat dann so einen Freestyle, das ist irgendwie so ein Freestyle-Gott oder so. Aber nur Freestyle ist dann auch so, der wurde dann so mega beleidigend und persönlich gegen Haftbefehl und hat dann so gefragt, und außerdem, du hier, und außerdem, und da eigentlich, finde ich, gibt's da so eine sportliche Grenze, wo man nicht anfängt zu, und der hat dann, und irgendwie war der Typ voll der Cockblocker. Das war so ein richtig, das war auch so einer, der jetzt beweisen musste, wie derbe er ist und so. Und ich hab gemerkt, das hat auch alle ein bisschen gekränkt und Sido fand das, glaube ich, noch ganz witzig, aber im Nachhinein war das so der Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, manche kapieren es nicht und müssen dann unbedingt noch derber und ihr Ego und so. Das war aber ansonsten ein sehr netter Abend gewesen, ja.
Ja, ich habe abgesagt, weil ich keinen Bock auf Red Bull hatte, hauptsächlich. Und weil ich dann gedacht habe, okay, wenn muss ich jetzt entscheiden hier, Sido oder Haftbefehl, außerdem habe ich da überhaupt nichts zu tun, ist überhaupt nicht meine Welt. Das Einzige, was mir am Hip-Hop wirklich Spaß macht, ist Leute, die diese ganzen Distinktionsfetischisten aus der Hip-Hop-Akademiker-Blase aufzuregen. Das macht mir wirklich, das ist der allergrößte Spaß, weil die, weißt du, cool mit allem, aber nicht, wenn einer ihre Welt kaputt, einfach mit Pimmel reinhält in ihre Welt, und zwar jemand, der da gar nichts zu suchen hat, dann werden sie auf einmal zum Gartenzwerg kleinen Bürger und sagen, kannst du mal bitte Rap-Ausweis beantragen?
Aber das gibt's auch bei Metallern so. Ich war mal auf dem Metal-Festival und ich habe halt keine Tattoos, trage trotzdem Slayer-Shirt und einer, da möchte ich mal hören, ob du, so ein Typ wie du, wirklich Slayer hast. Ich weiß alles über Slayer. Ja, ich weiß, welche Platte produziert werde, wann. Ich kenne die Reihenfolge von allen, die ersten 6 Slayer-Platten auswendig. Da kann man sich gehackt legen. Da habe ich da auch richtig rund gemacht, den Typen. Das ist in allen Welten so, wo man denkt, oh, der hat hier nichts zu suchen bei uns. Das ist das kleine bürgerliche, spießbürgerliche. Das gibt's im Hip-Hop genauso wie im Punk.
Ja, genau. Es ist wirklich faszinierend. Und ich sehe schon, ein ehemaliger Editor-in-Chief vom Juice-Magazin. Er schreibt, er wird sich Böhmermann nicht anhören. Mehr hat er dazu nicht beizutragen.
Aber ich finde es wichtig, dass er das mal schreibt.
Nochmal dazu schreibt. Distinktion, aber bitte so das alles mitbekommen. Und das ist der große, wirklich der Hauptgrund, warum ich meinen Job so liebe. Das ist der Grund, warum ich nie irgendwas anderes machen möchte. Dass du einfach in jedes Fettnäpfchen reintreten und in jeden Raum reinkommen und alle finden dich immer scheiße.
Ja, aber das kenne ich auch. Kennst du das eigentlich auch? Du musst auf irgendeine Veranstaltung, gehst in einen Raum mit Leuten und du weißt, hier findet dich gerade keiner geil.
Das kenne ich so gut auch. Dann gehst du aber in den nächsten Raum rein und dann denkst du, ja, aber genau, hier ist es genauso. Und deswegen hast du halt so so eine Art Kokon, in der du rumläufst. Und ist ja auch nicht der Job, irgendwo aufgenommen zu werden in der Community, sondern im Gegenteil. Nee, der Job ist ja zu fragen, ey, Community, ist das eigentlich so geil, was ihr als Community macht? Und ist das eigentlich alles richtig? Und meistens
das meiste, was die als Community machen, ist, sich gegenseitig zu erzählen, weil wie geil es gerade bei den vielen Leuten läuft und so. Und das interessiert mich nicht. Bei manchen Leuten läuft es gerade nicht so gut. Deswegen muss ich mal kurz umschwenken. Ich hatte hier groß angekündigt. Dann habe ich mir diesen Job mit dem Adventskalender geholt und am Ackern gerade, damit das eine schöne Nummer wird. Und ich wollte eigentlich kleine Läden oder so auch mal ankündigen. Und das habe ich alles versprochen. Erstens muss ich sagen, es kam gar nicht so viel, weil es gibt unheimlich viele Rettungsaktionen von Leuten, auf die man hinweist, hinweisen kann, die ihr aber auch alle findet. Aber es gibt hier einen Typen in Lingen, den habe ich gerade zufällig gefunden. Markus Quandt von der alten Posthalterei hat mir geschrieben. Hey Olli, ich bin Gastronom im schönen Lingen. Da wärst du eigentlich auf Tour auch gewesen. Ich bin 41 Jahre alt, habe Frau, 3 Kinder, betreibe eine Bar und 2 Restaurants mit meiner Mannschaft. Aktuell sind wir 3 Azubis, 20 Festangestellte und 20 Aushelfen. Um möglichst gut durch die Zeit zu kommen und möglichst wenig Kohle von Vater Staat zu ziehen, versuchen wir alles. Wir kochen die Bordsteinküche. Geiles Essen aus den beiden Restaurants zum Abholen. Zusätzlich machen wir eine digitale Bierprobe jeden Samstag um 20.15 Uhr bei Facebook. Du trinkst doch gerne Bier, möchtest du nicht möchtest nichts andrehen, bla bla bla, aber wenn du Bock hast, schau mal rein. Wenn du Bock hast, wie du in den letzten Podcast angesprochen hast, uns ein wenig zu supporten, wäre das sehr geil. Falls du einfach zu viel zu tun hast und es nicht passt, auch cool. Das klingt schon so sympathisch, dass ich das jetzt sage. Geht mal auf die Facebook-Seite von Alte Posthalterei oder Instagram alte_posthalterei_lingen. Da könnt ihr euch das mal angucken. Falls ihr da aus der Gegend kommt, unterstützt doch mal die Leute, auch wenn der Flyer wahnsinnig beschissen aussieht, digitale Bierprobe mit so Bierhüten. Aber weißt du, das ist jetzt auch egal, weil es ist ein Laden, der wie jeder andere unterstützt werden sollte. Ich mache noch mal einmal ganz kurz weiter, Jan, wenn ich darf, wenn es dich nicht stört.
Ja, gar kein Problem. Mach ruhig. Dann lehne ich mich mal zurück und trinke ein bisschen was von der Fußcreme hier.
Ich, hier schreibt mir gerade einer, Hallo Olli, ich wohne 2 Jahre in Düsseldorf, komme eigentlich aus Kiel und habe hier zu studieren begangen. Hier habe ich direkt einen Nebenjob in einem kleinen Club namens Cube bekommen. Der Laden ist eine kleine Insel im asozialen Düsseldorfer Altstadtgetummel. Es ist ein kleiner Gewölbekeller, der im Gegensatz zu den meisten anderen Läden dort noch einen kulturellen Anspruch hat. Es gab regelmäßige Live-Konzerte von kleinen lokalen Künstlern für sehr wenig Geld, bla 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 bla. Leider ist der Club aufgrund der Corona-Krise finanziell in ziemlich starken Schwierigkeiten. Leider arbeite ich auch schon seit Monaten nicht mehr dort und habe allerdings den Chef getroffen. Es gibt ein wenig Hoffnung, falls es noch eine staatliche Unterstützung gibt. Außerdem hat mein Chef heute eine Sache angesprochen, wegen der er mich melde. Wir wollen demnächst sowas anbieten, wie Leute, dass Leute gegen eine Spende Sachen oder auch Dienstleistungen oder ähnliches erwerben können. Jetzt hat er keinen Link dazu geschrieben. Das ist echt schwach, Alter. Ich habe hier die ganze Zeit gelesen und dann sehe ich, dass du nicht gut vorbereitet hier geschrieben hast. Tore. Auf alle Fälle, Cube in Düsseldorf ist ein kleiner Laden, der wohl Hilfe braucht. Wenn ihr in Düsseldorf wohnt, schaut doch da mal vorbei. So, das waren heute 2 kleine Tipps.
Dankeschön.
Es tut mir leid, dass ich das alles so schlecht mache. Ich hätte diesen Job nicht annehmen sollen. Aber ich sitze hier von morgens bis abends vom Rechner und bastel hier mir gerade meine Sachen
zusammen. Und weißt, das ist der Wahnsinn. Mir fällt das voll auf, wie zuverlässig du am Computer sitzt. Früher war das oft so, dass ich dich angerufen habe und da warst du irgendwie, keine Ahnung, ich habe gedacht, du bist am Rechner und da warst du irgendwo in Rostock in einer Disco. Oder irgendwie in ich Rostock bin hier gerade in Bayern Disco auf dem Wurstfest. Nee, aber irgendwie wo ich dich gar nicht erwartet habe. Und jetzt bist du wirklich wie so ein Festangestellter sitzt du vorm Rechner. Das ist total niedlich irgendwie.
Ey, es ist Corona. Ich bin nur zu Hause. Ich bin nirgendwo anders. Und das machen, glaube ich, die meisten Leute. Und trotzdem gibt's immer noch Geisteskranke, die mir schreiben, ey, morgen Abend essen bei mir, 5 Leute nur, kleiner Club und so. Nein, Alter, ich gehe jetzt nirgendwo hin. Ich habe auch wahnsinnig Probleme. Gestern hatte ich Besuch hier. Der Stargast für Türchen Nummer 7 war gestern hier. Und den habe ich 3-mal angerufen und gebeten, dass er bitte Maske trägt, weil er mit der Bahn gekommen ist.
Und war er mit Maske bei dir im Aufnahmestudio?
Nein, oder? Wir haben die Masken dann beide abgenommen, weil er genauso wie ich nirgendwie rausgeht. Das war auch sein erster großer Ausflug und deswegen ist es.
Ah, okay.
Kurt Krömer war es, komm, ich sag's. Weil es ist Sonntag und morgen ist nämlich schon die Folge, wenn ich das sagen darf. Der liest Pike, den Drogenhund. Und da freue ich mich drauf, weil der ist einfach im Original Berliner und ich kann halt nicht Berlinern. Und diese Geschichte, als ich sie damals vorgelesen habe, haben ganz viele zu mir gesagt, das musst du den Krömer lesen lassen.
Ah, ich bin so, sehr gespannt. Also morgen kommt die Pike, der Drogenhund-Geschichte mit Kurt Krömer als Pike.
Also um 0 Uhr heute eigentlich schon. Aber eigentlich soll man die immer erst abends hören, weil es sind ja Schlafgeschichten. Und dann ist Kurt Krömer. Es kommen noch einige Gäste, Jan.
Oh, ich bin super gespannt. Ollis Adventskalender ist bei Deezer, glaube ich, ne? Oder wo, bei Apple Music?
Bei Amazon Prime.
Bei Amazon Prime kann man das alles hören.
Nein, der ist bei Spotify tatsächlich. Und ich kriege total viel Feedback. Das darf ich ja mal kurz sagen. Es gefällt ganz vielen Leuten und das freut mich total. Dankeschön für die ganze
fröhliche Weihnachten. Auch, dass man ein bisschen Gefühle zurückkommen. Ja, Weihnachten wird ein bisschen merkwürdig. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, das fühlt sich nicht richtig an, Weihnachten so zu feiern wie sonst immer. Ich war bislang Weihnachten immer zu Hause in Bremen und ich glaube, dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch so sein, aber ich weiß nicht genau, wie ich das hinbekomme, so dass ich da nicht irgendwie das Gefühl habe, dass es irgendwie nicht richtig ist. Weil selbst wenn man sich mit 10 Leuten treffen darf, weiß man doch eigentlich, wenn man so ein bisschen durchstiegen hat, wie das die letzten 8-9 Monate jetzt schon läuft, dass das natürlich eine scheiß Idee ist, sich mit 10 verschiedenen Leuten zu treffen, die irgendwie sich vorher... Es ist einfach eine scheiß Idee. Also selbst wenn es die Familie ist.
Es ist eine scheiß Idee.
Und es ist
bei uns in der Familie halten sich alle noch zurück mit irgendwelchen Plänen, weil sowieso keiner weiß, wie das aussehen wird. Ich glaube, das wird dieses Jahr bei uns, kann ich sagen, ganz spontan am 20. Dezember entschieden, ob man doch jetzt nach Hamburg fährt, ob einer vorbeikommt oder dass wir das irgendwann nachholen. Das ist zwar bitter, aber ich glaube anders, ich habe auch keinen Bock, jeden Tag drüber nachzudenken und mich damit runterzuziehen.
Ja, und ich denke vor allen Dingen auch, es ist ja auch das Fest, wo dann die Uromas und die Ur-Ur-Ur-Omas und die Omas, also die Älteren irgendwie und die Opas, natürlich Uropas, angesteuert werden. Und ich glaube, es ist einfach ungeil, jetzt einmal irgendwie zu viel Risiko zu fahren und dann wirklich zu riskieren, dass die dann wirklich an Ostern nicht mehr da sind. Das kann ja wirklich total schnell passieren. Und die Infektion, die ich jetzt so mitbekommen habe, das war echt tückisch, wie wenig das bemerkt wurde. Und am allergeilsten die Geschichte, dass wirklich einer das hatte und der Rest der Familie dann irgendwie nicht. Aber am Ende hat dann doch einer Antikörper festgestellt in sich, von dem man auch gar nicht wusste, dass der irgendwelche Symptome hatte. Es ist echt eine verkackte Pest. Ich habe übrigens immer noch nicht Dr. Drosten.
Und man kann auch jetzt, glaube ich, inzwischen selber Test, also es gibt jetzt diese Selbsttests für Schulen, habe ich gelesen.
Gibt Schnelltests, aber die muss man...
Die sind auch nicht immer hundertprozentig sicher. Da gibt es auch diese, das kann nämlich eine große Gefahr werden, habe ich gelesen, wenn wir jetzt noch über Corona reden, dass es ganz viele Leute gibt, die machen diesen Test. Der Test schlägt dich an, die sind sich zu sicher und werden dadurch dann doch krank oder haben die Krankheit schon.
Ja, ich habe ja auch schon mal davon erzählt, dass wir auf der Arbeit Schnelltests machen, mehrmals die Woche inzwischen, damit wir, also weil es zum einen die Kapazitäten nicht belastet, das wird halt so direkt vor Ort gemacht, aber sie sind dann eben manchmal ungenau und da haben viele Ärzte geschrieben und haben gesagt, kann es eventuell sein, dass die Luftfeuchtigkeit in dem Raum zu hoch war, in dem ihr getestet habt und es kann sein, entweder was eine falsche Charge, es kann aber auch sein, dass wir dazu zu sehr gelüftet haben und dass dann diese Teststreifen irgendwie kompromittiert waren. Seitdem hatten wir keine fehlerhaften Tests mehr oder keine massenhaft auffälligen Positivtests, die sich im Nachhinein beim PCR-Test als negativ rausgestellt haben. Aber diese Schnelltests kann man, glaube ich, noch nicht selbst machen. Da muss man immer Ärzte fragen oder irgendwie Krankenschwestern.
Man kann aber bei Amazon sich einen Drogentest bestellen. Habe ich mal gemacht, so nur aus, weil ich das irgendwie geil fand, Leute zu beunruhigen in meiner Wohnung. Komm, wir machen mal beide einen Drogentest. Ich habe hier zwei rumliegen gerade. Nö, lass mal lieber. Also ich habe da irgendwie, die kannst du dir bestellen. Das habe ich mitbekommen, als ich selber von der Polizei rausgeholt wurde, an der Warschauer Brücke und der Typ meinte, sie haben so glasige Augen, würden sie mal einen Drogentest machen? Und ich habe mich nicht erkannt, das ist noch gar nicht so lange her. Im Allianzgebäude wurde ich dann in so eine Toilette gebracht und musste in so einen Becher pullern. Und dann hat er so einen Streifen, Drogenteststreifen rausgeholt, also einer der Polizisten. Und dann meinte ich, oh geil, kann man sowas eigentlich bestellen? Und meinte André, ja, gibt's bei Amazon oder auch sonst so. Und dann habe ich mir tatsächlich ein paar, also gibt's auch noch woanders als bei Amazon, bestellt und habe die so rumliegen, so um so Leute zu kontrollieren.
Das ist nicht so schlecht, ein Drogentest.
Und als ich dann diesen Drogentest gemacht habe, ich bin vier Sachen wärst du getestet bei diesem Drogentest. Auf, glaube ich, so Heroin, Amphetamine, Marihuana und hier so Coke, Speed und sowas alles. Und Coke, Speed nicht, Marihuana, also Coke, Speed nicht, Heroin nicht, Amphetamine, alles sofort richtig. Nur der Marihuana-Streifen, der hat ewig lange gewartet. Und er meinte, hier, Marihuana ist aber, und dann meinte ich, doch, der leuchtet doch. Und dann haben wir zu dritt um diesen, dann hat er den immer wieder gewackelt, weil der auch gar keinen Bock hatte, mich mit zur Wache. Und ich hatte auch nicht gekifft, muss man dazu mal ganz ehrlich jetzt sagen. Aber es hat ewig gedauert. Und dann meinte ich, sind ja auch mal fehlerhafte Dinger. Und dann meinte der, ja, manchmal sind die auch fehlerhaft. Wir haben schon Leute auf der Wache gehabt, haben dann Bluttest gehabt und waren total nüchtern und so. Das ist also alles noch fehlerhaft, wollte ich nur kurz mal sagen.
Kann passieren. Oh, ich sehe gerade, ich muss eine Sache korrigieren. Ich habe in der Fernsehsendung habe ich über den Bürgermeister von Stuttgart gesprochen. Stuttgart hat einen neuen Bürgermeister. Und das Spannende war, dass in Stuttgart ein 30-Jähriger kandidierte. Das war mir gar nicht aufgefallen. Marian Schreier hieß der von der SPD. Und das Geile an dem war, dass der sich durchgesetzt hat gegen den offiziellen SPD-Kandidaten. Also er hat gesagt, ich bin zwar in der SPD, aber ich habe bei eurem ganzen komischen Kandidaten-Game habe ich keinen Bock mitzumachen. Ich kandidiere einfach, obwohl ich auch in der SPD bin, einfach selber auch, als unabhängiger Kandidat. Ohne Unterstützung der SPD, obwohl er in der SPD war. Und dann wurde der halt am Ende der Kandidat und ist dann in die Stichwahl gegangen und hat, glaube ich, 32% oder 36% geholt als 30-Jähriger und der Bürgermeister von Stuttgart, der jetzt gewählt wurde, mit nur 42%, also gar nicht so ein großer Unterschied, ja. Frank Nopper. Und jetzt habe ich in der Sendung erzählt, toi, 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 Stuttgart für die nächsten 5 Jahre. Jetzt weisen mich die Zuschauer darauf hin, dass die Bürgermeister in Stuttgart nicht für 5 Jahre gewählt werden, sondern halte ich fest, für 8 Jahre.
Echt?
Alter, was ist denn das für ein Irrsinn? Ich meine, du kannst doch Stuttgart nicht... Du kannst
doch acht Jahre Bürgermeister...
Wenn du gewählt wirst, hast du für acht Jahre
einen sicheren Job.
Die Mentalität der Menschen in Baden-Württemberg, haben wir schon mal drüber gesprochen, speziell in Stuttgart. Normalerweise müsste man alle halbe Jahre Kehrwoche machen und einen neuen Typen, damit er so ein bisschen Schwung in die Bude reinkommt. Du kannst doch so einen Typen jetzt nicht acht Jahre lang das Rathaus überlassen. Ach, wer hat das denn sich ausgedacht? Acht Jahre?
Ist wirklich eine da hast du als Bürgermeister in Stuttgart, kannst du sagen, acht Jahre Füße hoch jetzt.
Nee, das ist wirklich Füße hoch und dann kannst du, dann weißt du schon genau irgendwie, Autos gibt's jetzt ohne Ende, du wirst überall gegrüßt, kriegst ein eigenes Brötchen mit deinem Namen und so. Acht Jahre Bürgermeister. Darf man denn dann wiedergewählt werden? Also darf man dann wieder für acht Jahre, was ist denn das für eine Legislaturperiode? Acht Jahre?
Acht Jahre ist auf alle Fälle eine ehrliche Zeit. Obwohl in Stuttgart passiert auch nicht so viel. Da kannst du vielleicht damit du überhaupt mal in Wallung kommst als Bürgermeister. Ja,
aber acht Jahre Zeit. Aber vielleicht ist das auch der Grund, weil die Bürgermeister für acht Jahre da sitzen, dass alles so ein bisschen, weißt du, wie bei Zoomania, wie die Faultiere. Dass alles immer so, alles immer so ein kleines bisschen zu langsam. Acht Jahre, Alter, was ist denn das für ein, was ist das für ein Quatsch? Das sind zwei Präsidenten der Vereinigten Staaten, ein Stuttgarter Bürgermeister. Ja gut, das kann man sagen, Stabilität sagen die einen, Stagnation und Apathie sagen die anderen. Weiß ich nicht.
Es ist auf alle Fälle, ist das, boah, klingt aber auch schon wie ein, wenn du weißt, du musst das jetzt acht Jahre machen, viele haben doch gar keinen Bock mehr drauf, Politiker, die sind ja auch noch mal am Weg nach oben.
Nee, aber guck mal, gib mal einem im Internet Frank Nopper, der sieht aus, als hat auf alles Bock. Frank Nopper, wenn du die Fotos...
Frank Nopper?
Ja, guck dir mal die Fotos
Nopper
von...
Nopper ist doch, Nopper macht doch
Nopper
hier
die einen, genau.
Highway Tiger. Nopper ist der Typ, der Highway Tiger, der die kleinen Autos
verfolgt. Nicht zu verwechseln mit dem magischen Zauberer von J.K. Rowling, Harry Nopper.
Ist Nopper jetzt in die Politik gegangen oder was? Naja, Wahnsinn.
Konstantin Nopper von Getwell Zuhlen. Hier, guck mal, gib mal ein. Frank Nopper. Gib mal ein. Der war bislang Bürgermeister von Backnang. Wie wir Engländer, das ist ja nicht eine englische Stadt in Baden-Württemberg. Backnang.
Frank Nopper klingt vom, sieht aber ein bisschen aus wie so Michel Friedmann, also schon nein, Haare
und,
nach.
Ja, und der sieht auf jeden Fall aus, guck dir mal bitte dieses erste Foto, cdu-fraktion-stuttgart.de. Wo ist denn da die Oberlippe? Die Oberlippe wurde ersetzt durch Zähne. Und, ich weiß, kein Lokismus und sowas, aber das Allergeilste, das hatten wir in einer Sendung, der ist verheiratet mit Gudrun und Gudrun hat im Hauptberuf die Knigge for Kids Academy, wo Kinder benehmen lernen. Und geht's noch mehr? Stuttgarter-mäßig? Geht's noch mehr Stuttgart als das?
Das ist auf alle. Stuttgart ist eine Saubermannstadt auf alle
Fälle
noch. Da. Ganz liebe Grüße. Ich habe vor zwei Jahren in Stuttgart nur ein richtig gutes Konzert gehabt. Die erste halbe Stunde habe ich gedacht, die sind wirklich alle tot im Publikum. Aber dann am Ende haben die so einen Applaus gegeben.
Als du die Drogentests verteilt hast, als alle nochmal gecheckt haben, wir sind alle clean, Leute, wir können ausflippen.
Wir dürfen. Nee, tatsächlich sind die am Ende dann doch richtig aus sich rausgekommen. Ich hatte nicht so viel erwartet, weil ich selten in Stuttgart gespielt habe. Aber es war ein richtig schöner Abend in so einem anachronistisch alt angediegenen so einer Halle, in so einer Mehrzweckhalle.
Nee, aber bevor ich böse Mails bekomme von der CDU-Fraktion in Stuttgart oder von Fans von Frank Nopper, liebe Grüße nach Stuttgart an die ganze Familie Nopper. Toi, toi, toi. Für die nächsten acht Jahre sind die Schäfchen erstmal im Trockenen und in Stuttgart acht Jahre Bürgermeister sein. Das geht eigentlich 80 Jahre jetzt so weiter. Die Söhne heißen Karl Alexander und Franz Ferdinand übrigens von ihm, die Teenager-Söhne. Also der ist auch vorgebaut, das sind Bürgermeisternamen. Die Dynastie der Noppers ist jetzt hiermit eingeläutet. Das ist so eine Art Monarchie letztlich, da muss man eigentlich gar nicht mehr wählen.
Frank Nopper klingt wie ein Typ, der erst drei Leuten beim Jahrmarkt auf die Fresse gehauen hat und dann noch in deinem Zelt gebumst hat. Also so wirklich wie so ein echter...
Aber die Wirtschaft fördern, trotzdem nicht die Wirtschaft aus dem Blick verlieren, weil die leidet zurzeit am meisten. Die Wirtschaft und alte Leute, die leiden unter Corona am meisten.
Genau. Jan, ich würde noch einen Song mit auf die Bumsi und Fili und Bumsi.
Gute Idee, Olli. Gute Idee.
Ich würde nämlich langsam ein bisschen müde, merke ich. Ich habe echt harte Tage.
Nee, lass uns jetzt mal durchziehen heute. Wir sind wirklich gut in der Zeit. Ich habe das Gefühl, wird eine lange Sendung. Lass mich jetzt nicht hängen, Olli.
Ja, aber warum? Was ist der Antrieb?
Heute ist zweiter Advent. Wir wollen den Leuten mal ein bisschen was bieten.
Aber die haben auch noch was zu tun. Nee, die haben nichts zu tun.
Was haben die denn
so
zu tun,
Mails,
Leute?
So viele Mails, wie ich gerade kriege, auch in Instagram. Und wie viele, also so Leute, die dann so, ey, ich muss unbedingt wissen, was mit dem alten Ehepaar ist. Oder ich will dazu was sagen, du musst deinem Hund im Winter Schuhe kaufen. Und all so ein Kram, was ich für Tipps kriege von Leuten, merke ich, dass ihr alle viel, viel Zeit habt. Was auch immer noch schön ist, ich lese das gerne. Ich habe nur gerade auch wenig Zeit. Und deswegen packe ich jetzt noch Peter Sommer, dänischer Künstler, ein dänischer Sänger, ein Song auf Dänisch. Und der Song heißt Dit ewige Nu. Und dit ist vom Dänen gesungen. Dit ist von Peter Sommer, Dit ewige Nu. Und irgendwie mag ich das Lied total gerne, weil er so eine schöne Melancholie hat. Und wenn man so länger Dänisch hört, dann versteht man mit der Zeit so ein bisschen was. Und das mag ich auch. Fremdsprachen, die man so versteht. Also ein bisschen, auf Dauer, wenn man das oft hört. Ja. Vielleicht bilde ich mir auch nur ein, dass ich es verstehe.
Ich möchte nichts auf die Feed- und Bumsi-Playlist geben. Ich möchte nur kurz, weil ich noch wirklich im Fahrwasser meines letzten Hip-Hop-Releases bin, einmal kurz noch eine Kritik vorlesen zum Text von Tobias S. bei YouTube. Er schreibt, schön und gut, ich mag Satire, ich mag Böhmermann. Aber der Spruch mit der Seife, es gibt einen Spruch, wo es irgendwie Bürgermeister-Seife. Staatsanwalt bückt sich nach meiner Bürgermeisterseife. Aber der Spruch mit der Seife bedient die nicht mehr angebrachte Trope des durch kriminelle Taten verdienten Anal Rape in Männergefängnissen. Bitte nächstes Mal Augen und Ohren offen halten und die Texte lieber zweimal reflektieren. Vielen Dank. Dankeschön.
Ja. Da hast du nochmal einen auf den Deckel bekommen. Wer hat daran gedacht? Es war natürlich ein Klischeebild. Mein Gott, Alter, wird das jetzt so erklären? Ich habe neulich auch aus Witz gesagt, Brom, dass ich dir Brom zu essen mache. Das hat man wohl tatsächlich Gefangenen im KZ, im Konzentrationslager irgendwie gegeben oder ähnliches. Ja. Daran habe ich nicht eine Sekunde gedacht.
Ja, das weiß
man
also,
kann einen
das
wegen so irgendwas ficken oder sonst was. Das tut mir leid, das war, Brom ist mir einfach, weil ich das Wort so bescheuert finde. Das war früher ein Running Gag mit meinem ersten Produzenten Sven Meyer. Heute gibt's Brom, weil das irgendwie natürlich aus... Der, wie heißt nochmal die Koordinatenliste, wo die ganzen chemischen Dinger drin sind.
Das Periodensystem der Elemente. Ja, und das ist wirklich Konzentrationslager, Spezialwissen. Und das kann man kann man das verzeihen, dass man gewusst. Das nicht weiß. Das ist natürlich dramatisch und schrecklich, aber
weißt du was? Weißt du was? Es kann immer sein, dass du irgendwas sagst, was sehr unglücklich wirkt. Wir wollen aber nicht...
Fettnäpfchen stehen überall rum. Ich muss wirklich eine Sache sagen.
Und ich habe große Füße und die sind sehr sauber jetzt.
Ja, und da tritt, wenn Olli da in Fettnäpfchen mit reintritt, ist das macht überhaupt nichts, weil die Füße sind so schön. Das ist fürs Fettnäpfchen, da geht Olli wie über so ein Pudding drüber, der reißt nichts ein. Nee, eine Sache, die ich wirklich auch mal sagen muss, wir machen jede Sendung, versuchen wir wirklich ein Thema, was allen in der Redaktion auf den Nägeln brennt, möglichst umfassend zu beleuchten und auch immer gerne auch was Neues dazu rauszufinden. Aber das, was mich wirklich, wo ich mich immer wirklich jedes Mal total amüsiere, ist dann, wenn die das wusste ich doch alles schon. Ja, habe ich alles gewusst schon. Habe ich alles. Dankeschön. Vielen Dank für die Wortmeldung. Ich weiß gar nicht, was für Leute das früher in der Schule waren. Gab's das früher in der Schule, die das alles immer schon gewusst haben? Gab's das schon? Er weiß ja alles schon.
Ja, gab es schon, aber das kam noch erst im Alter, so Dummschwätzer, aber die, keine Ahnung, wenig. Es ist auf alle Fälle so, das hat irgendeine Freundin, hat zu mir gesagt, als diese ganzen Querdenker-Demos waren, jetzt hat man endlich mal ein Gesicht zu diesen ganzen hässlichen Kommentaren im Internet.
Ja, das stimmt.
Und das stimmt.
Das ist wirklich die Sichtbarmachung von Internet. Und auch als die da auf diesen Reichstagstreppen standen, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt hier ein Shitstorm in real life. Und der ist irgendwie genauso traurig und führt zu genau gar nichts. Und so zweieinhalb halbmotivierte Polizisten kriegen die halt mit so ein bisschen Knüppelstößen, da wird auch runtergedrückt. Es ist alles irgendwie so ein Sturm im Wasserglas. Die Welt hat Fieber, haben wir gesagt vor einigen Jahren. Die Welt hat Fieber und vielleicht ist es so langsam, haben die Wadenwickel gewirkt und allmählich geht die Temperatur vielleicht so ein bisschen runter. Kann sein. Würde ich mir wünschen.
Würde ich mir auch wünschen. Ich bin auch immer für Kritik offen. Das, was ich geil finden würde, wirklich am Internet. Und ich würde Twitter auch mir zulegen, wenn es einfach die Regelung geben würde, dass keiner mehr anonym seine Wichse dahin tun kann. Und ich sehe so oft auch Leute, immer wenn auf Instagram mir einer schreibt, das war scheiße oder das ist scheiße, dann gehe ich mal auf sein Profil, 3 Follower, kein so ein anonymes Bild, keine Bilder, irgend so ein Scheiß, wir haben Account sich zurechtgemacht und dann rumrotzen. Wenn das irgendwann mal geregelt wird, dass man wirklich weiß, mit wem man da spricht und wer da wirklich die Kritik äußert und vielleicht wirklich was auf dem Herzen hat, dann würde ich auch viel mehr drauf reagieren, außer wie ich es jetzt mache, anstandslos,
die einfach ganz schnell zu löschen. Aber die Klarnamenpflicht, ganz kurz mal eben, das kann man auch nicht so sagen. Die Klarnamenpflicht im Internet, da bleibt ja dann Opposition gar nicht mehr möglich und man muss trotzdem noch die Möglichkeit haben, anonym da sein im Internet.
Deswegen bin ich einfach bei Diskussionen im Internet nicht dabei, weil ich dann auch denke, warum soll ich mich mit Leuten, die ich nicht kenne, von denen ich nicht weiß, wer das jetzt ist und so irgendwie irgendwie da jetzt drauf antworten. Und das ist nun mal zu 90-95% der Fall. Und bei allen anderen bin ich auch ganz häufig dabei, obwohl, ach ja doch, egal, auf alle Fälle würde ich das schon geiler finden, wenn es auf alle Fälle eine Plattform geben würde, wo intelligent Leute diskutieren, auch sich gerne streiten, auch gerne Punchlines verteilen, aber man doch ein bisschen weiß, mit wem man es da gerade zu tun hat.
Ich möchte doch noch einen Song auf die Fidi und Bumse Playlist tun. Und zwar, weil ich ihn vor 2 Wochen in Mülheim zufällig getroffen habe. Das erste Mal so seit langem wieder. Und ich muss, ich habe es öfter schon mal gesagt, und es ist wirklich neben Kurt Krömer wahrscheinlich einer der lustigsten Leute, wahrscheinlich der lustigste. Ich kann wirklich Nächte verbringen, indem ich mir Teddy Teclebran Videos im Internet angucke.
Der war bei Kurt Krömer, das war eine sehr gute Sendung.
Es ist eine sehr lustige Sendung und es ist wirklich einer der lustigsten Typen. Er hat jetzt eine Spielshow bei ProSieben und ich denke mal, ist das jetzt so eine, ist er immer noch auf der Suche? Warum kommt er nicht endlich mal irgendwo an, wo er sich einfach ausbreiten darf? Weil das ist wirklich, Teddy macht wirklich, ist wirklich einer der lustigsten Typen, die ich so kenne.
Ja, ich musste persönlich mich aber auch tatsächlich an den gewöhnen. Du hast ihn schon vor 2-3 Jahren hier öfter mal erwähnt. Ich habe den auch gesehen. Ich hatte so ein paar kleine Sachen gesehen. Jetzt inzwischen auch vor allem bei Kurt Krömer, bei diesem Auftritt, war der mir unheimlich sympathisch und sehr, sehr lustig und klug.
Er ist einfach also sehr lustig und er hat vor allen Dingen, also diese Art von Improvisation, die funktioniert nur, wenn du wirklich echt Ahnung hast und der ist wirklich randvoll mit aufgeschnappten Kleinigkeiten und die baut dann seine Figuren ein. Und selbst wenn er eine Redewendung verkackt in seinen gebauten Figuren, ist das immer deswegen lustig, weil er halt auch weiß, wie es in Wirklichkeit ist. Also das ist total, wirklich total, einfach mega lustig. Deutschland ist stabil, würde ich gerne auf die Liste tun.
Ist das ein Lied von ihm?
Deutschland ist stabil, das Corona-Lied aus dem Frühling. Habe ich, glaube ich, schon mal damals in der Sendung erwähnt. Und ich pack's mal auf die Fidi und Bumsi-Playlist, weil es einfach lustig ist.
Sehr schön. Und genau, ich würde auch mal langsam die Musik abfahren, Jan. Ich bin echt müde. Guck mal in meine Augen. Ich weiß, du willst eine Marathonsendung. Aber wir können ja jetzt öfter mal wieder ein bisschen länger machen. Einfach mal so die Leute auch nicht überfordern jetzt.
Ja, wollen wir noch einmal noch kurz absetzen und dann gleich noch mal kurz Tschüss sagen in aller Form. Machen wir das so? Machen wir das so? Ja, komm.
Na gut.
Guck mal, wie motiviert ich bin. Ich ziehe uns jetzt hier mal gemeinsam durch.
Ja, aber was ist denn los mit dir? Bist du auf Amphetamin? Soll ich mal einen Drogentest überschicken?
Wir sind jetzt hier wie Atreo und Artax das Pferd in den traurigen Sümpfen und ich reite auf dir und du versinkst immer tiefer und irgendwann guckt noch der Kopf raus. Aber ich hole dich da jetzt raus. Ich lasse dich nämlich nicht versinken wie das Pferd von Atreo. So.
Wie so eine Moorleiche.
Nee, ich ziehe dich da jetzt raus. Wir kommen gemeinsam durchs Moor und am Ende kommen wir beide heil am Ende an. Wie beim Herr der Ringe. Wir schmeißen den Ring jetzt in den Vulkan, wir zwei.
Ich habe neulich der Hobbit 1 gesehen, ey, was für ein geiler Film.
Ja.
Ich habe die Hobbit-Filme noch nie gesehen. Jan.
Ja, aber die CGI-Sachen beim Hobbit nerven mich einfach. Es war Herr der Ringe wirklich wesentlich besser. Diese ganzen computeranimierten Sachen sind immer so ein bisschen eine Spur too much irgendwie, finde ich.
Aber ich finde, beim ersten Teil war noch gar nicht. Die laufen die ganze Zeit nur irgendwie durch Neuseeland rum.
Ja. Okay. Olli Schulz macht Filme kaputt. Bis gleich bei Fest und Flauschig.
Wo ist the latest shit? Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern. Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone.
Ja, so ist das nämlich. Und da kann man sich, weißt du, wenn das Feuer im Kamin kälter wird, ne? Dann sollte man nicht anfangen, da Benzinkanister irgendwie auszuleeren auf die Glut, sondern muss man rausgehen in den Wald und Holz hacken. So ist das mit der Kultur auch. Du kannst nicht erwarten, dass dass irgendwie die Neuigkeiten so in den Mund fliegen. Du musst rausgehen und arbeiten, du musst gucken, du musst ins Bergwerk, du musst schürfen. Du findest die Sachen doch sonst nicht.
Musst deinen Geist wieder mit Leben füllen, deinen ganzen Körper, alles. Raus musst du wieder.
Ja.
Das ist, glaube ich, das größte Problem gesellschaftlich, dass wir alle hier gerade drin hocken und so ein bisschen so miefig sind alle so.
Und lass uns doch mal kurz, ich fand das einen sehr schönen Satz oder ein sehr schönes Bild. Wo ist denn das Holz und wo ist denn der Wald? Es ist doch die Wut derjenigen, die jünger sind als diejenigen, die glauben, dass sie gerade an den Drücker sind. Und das ist das Holz, was geholt werden muss und das muss in den Kamin rein. Und das ist die Glut und das Feuer, was das Feuer wieder warm macht.
Wenn es konstruktive, gute Wut ist generell immer, ja,
bin Wut ich ist auch nie konstruktiv. Deiner Meinung. Nee, Wut ist nie konstruktiv, aber die Energie ist wichtig.
Nee, aber Wut kann konstruktiv sein, indem es auf das Richtige hinzielt. Auch wenn es manchmal ungerecht ist oder ähnliches. Aber ich finde auch, doch, die Wut ist die Glut.
Naja, also
wollen wir wie nennen wir denn die Sendung heute? Wut ist Glut?
Wir haben schon Fips und Flips und Wut ist die Glut? Kann ich mich auch mit anfreunden.
Die Wut ist die Glut, komm.
Da werden sich die Leute jetzt aber im Laufe der Sendung wundern, warum die Sendung Die Wut ist die Glut heißt, aber wir währenddessen zwei andere Titel gepitcht haben. Aber andererseits ist die Überraschung am Ende umso größer, wenn sich alles auflöst, dieses große Können Fragezeichen.
Können wir auch mit Lindemann, Till Lindemann in deinem neuen Gedichtband.
Die Wut ist die Glut.
Das tut mir nicht gut.
Tut. Till Lindemann. Der neue Gedichtband von Till Lindemann. Der sieht inzwischen übrigens aus wie der Typ von Kentucky Fried Chicken, dieser Colonel Sanders. Der so graue Haare. Ja. Und irgendwie so eine ist so.
Aber der hat ja immer, der erfindet sich ja alle halbe Jahr neu, der hat ja immer neues Image. Meistens irgendwas mit Sex. Hauptsache Sex ist dabei.
Viel Sex. Ich finde auf jeden Fall das reizvoll, darüber nachzudenken, wo ist denn diese Wut und diese konstruktive Wut oder diese Wut, die man hat, weil etwas ungerecht ist und man selber die Lösung sieht, aber alle anderen nicht. Ich glaube, auf die muss man gucken.
Ich muss auch sagen, obwohl ich jetzt eben im fortgeschrittenen Alter bin, diese Wut und Verzweiflung, die habe ich auch immer noch. Dass ich so denke, das ist dann manchmal diese hilflose Wut, auch wir leben auf diesem wunderschönen Planeten, der einmalig ist und die wir die Chance haben, alle mit verschiedenen Religionen, verschiedenem Glauben, verschiedenen Sexualitäten einfach zusammenzuleben und auch aneinander vorbeizuleben. Wenn man irgendwie, das ist alles machbar, ohne sich gegenseitig so anzukämpfen und all diese Scheiße zu machen, in der wir drin stecken. Die Welt und die Gesellschaft entwickelt sich eigentlich immer weiter und trotzdem reden wir über die gleichen Sachen, die wir seit meiner Kindheit reden und manche Sachen werden sogar noch schlimmer als besser und das kommt manchmal, also ist das immer noch in mir drin teilweise und ich wünsche mir so sehr, dann, dass das für vor allem, weil wir beide Väter sind, dass das für unsere Kinder eine schöne, gute Gesellschaft und eine Welt wird und den Glauben will ich nicht aufgeben.
Und dieses Gefühl, das kann man vielleicht auch nochmal am Ende sagen, dieses Gefühl, dass man denkt, das ist doch irgendwie alles noch nicht so richtig geil und man immer ständig daran zweifelt an dem, was man macht, ob das jetzt richtig, ob das gut ist, ob man das weitermachen möchte, dass man immer wackelig und brüchig bleibt, ist auch leider ein Zustand, wo ich immer gedacht habe, dass irgendwann, wenn man älter wird, aufhört. Es ist leider überhaupt nicht so. Es ist immer noch so, dass man sich auf die Sachen, die man macht, schaut und denkt, ja, aber irgendwie ist es das noch nicht gewesen. Es gibt total wenige Sachen, wo ich sagen würde, okay, das ist richtig gelungen und dann sagen meistens alle anderen, nee, stimmt überhaupt nicht, ist voll scheiße.
Ja, das kenne ich auch. Ey, mir sind nur zwei, drei Sachen richtig gut gelungen. Das war meine vierte Platte. Nee, die war doch scheiße, die vierte Platte.
Aber total auf. Und dann einigt man sich schon mit sich selbst darauf, dass man auf eine Sache richtig stolz ist, weil man da wirklich einen ganzen Schmalz und das ganze Umami-Gefühl, nicht zu viel Herz, nicht zu viel Kopf, nicht zu viel Engagement, nicht zu viel Ehrgeiz, genau richtig. Und dann, das ist für mich das perfekte Ding. Dann zeigst du es irgendjemandem, von dem du auch weißt, der es dir wohlwollend gegenüber. So, verstehe ich nicht. Ja. Danke, ciao. Ciao, ich bin dann wieder raus und weine im Bett. Ich habe einen tollen Satz, ich möchte die Sendung beenden mit einem Satz von Marcel Reich-Ranicki. Ich habe die letzte Woche eigentlich damit verbracht, nach Marcel Reich-Ranicki-Zitaten zu suchen, weil ich wollte gerne eins am Ende meiner letzten Sendung im Fernsehen bringen, weil nach mir das literarische Quartett kam mit dieser einen komischen, anorektischen Antisemitin in der Sendung von Marcel Reich-Ranicki. Und das fand ich irgendwie uncool und wollte das irgendwie kommentieren. Hab dann aber festgestellt, dass Marcel Reich-Ranicki zwar voll viel prollige Zitate hat, aber keines, was jetzt da so gepasst hätte, und hab's mir für heute aufbewahrt. Pass auf, ist aber schön. Mach nur ganz kurz. Marcel Reich-Ranicki. Unverständlichkeit ist noch lange kein Beweis für tiefe Gedanken. Finde ich total geil. Stichwort. Lieben Gruß an Till Lindemann.
Ist wirklich, ja, sehr, sehr gut. Sowieso guter Mann gewesen.
Ja.
Mit all seiner Wut. Die Wut ist die Glut. Gibt so schön irgendwie, dann liest Jörg Fauser was und er macht ihn total nieder und Jörg Fauser steht einfach auf und geht weg. Gibt es irgendwie eine schöne Aufnahme noch. Naja, ach, so ist das Leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein netter Plausch heute, Jan.
Ja, fand ich auch. War eine entspannte Adventssendung. Ich mache jetzt noch ein schönes Kerzchen an und mache mir dann schön Lumumba. So einen Kaffee mit Schuss. Ist wahrscheinlich,
oh, auf, Lumumba mag ich auch.
Haben wir früher auf dem Wochenmarkt immer Lumumba, darf man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, weil es irgendwas aus Ostafrika ist. Oder wirklich ganz ehrlich, ich erkenne
ihn. Ach so.
Ja, wirklich, das ist bestimmt irgendwas Furchtbares. Irgendwie ist es nicht ein afrikanischer Herrscher, der irgendwie geköpft wurde oder sowas? Oh Gott.
Nee, ich kenne ihn auch so Lumbus für Penis. Hat mir meine Frau gesagt, ganz schöner Lumbus, den du da, also nicht zu mir, aber egal, das ist eine andere Geschichte.
Mehr nächstes Mal. Schönen zweiten Advent.
Oh, tschüss.
Europa, Versicherung pur, präsentierte euch fest und flauschig und wünscht frohe Weihnachten. Mit Menschen, die ihr liebt und ganz ohne Sorgen. Das ist Weihnachten pur. Verzichtet auf alles Unnötige, aber auf nichts, was euch wichtig ist. Denn das ist Europa, Versicherung pur.